Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir fahren mit dem Thema die Entrückung vor, nach oder in der Mitte der Drangsal weiter. Das heißt, in dem ersten Teil hatten wir auf dem Skript, aus dem ausgeteilten Skript, das Vorwort durchgearbeitet und Römisch 1, Argumente für die Entrückung vor der großen Drangsal. Und zwar hatten wir da 16 Argumente zusammen angeschaut. Und jetzt kommen wir zu Römisch 2. Argumente für nach der Drangsal und ihre Widerlegung. Und da kommen also 8 Argumente für nach der Drangsal. Aber wir werden diese Argumente widerlegen. Und damit werden alle diese Punkte wieder Argumente für die Drangsal, für die Entrückung vor der Drangsal. Also zu diesen 16 kommen dadurch 8 dazu. Und schließlich werden wir heute Römisch 3 anschauen, Argumente für in der Mitte der Drangsal und ihre Widerlegung. Das sind dann 5 Argumente, die man lesen, in Vorträgen hören kann, die behaupten, die Entrückung sei erst in der Drangsal drin. Aber die Widerlegung wird dann zeigen, dass zu den bisher 24 Argumente für die Entrückung vor der Drangsal kommen gleich noch 5 dazu. Also dann haben wir rund 30 Argumente für die Entrückung vor der Drangsal. Und diejenigen, die jetzt über den Livestream zugeschaltet sind, die können unter dem Bild links von Ihnen aus gesehen den Link anklicken und dieses Skript downloaden. Jetzt schauen wir uns das erste Argument an für nach der Drangsal. Matthäus 24. Die Jünger werden angesprochen als die, die in Drangsal überliefert werden, die das Evangelium bis zum Ende verkündigen. Vers 13, der andere Punkt, Vers 9. Den Gräuel der Verwüstung sehen werden. Vers 15. Die unmittelbar vor der großen Drangsal fliehen müssen. Vers 16. Die alles von der Erfüllung der Endzeitprophetien sehen werden. Vers 33. Und so weiter. Also das Argument ist hier, die Jünger des Herrn damals werden angesprochen als die, die die Endzeit und auch die ganze Drangsalszeit erleben werden. Folglich, die Jünger gehörten ja ab Pfingsten zur Gemeinde. Also ist die Gemeinde angesprochen, dass sie das alles sehen und erleben würde. Wir können das vielleicht ganz genau noch lesen, damit man wirklich am Bibeltext sieht. Der Herr spricht also über die Endzeit in Matthäus 24 und in Vers 9 sagt er den 11 Aposteln auf dem Ölberg, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Dann sollten die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Also der Gräuel der Verwüstung, das ist das Götzenbild, das der Antichrist auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen wird. Und der Herr sagt den Jüngern, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Und Vers 16 habe ich gelesen, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab und so weiter. Aber der Herr spricht die Jünger an und sagt in Vers 20, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfindet, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und schließlich Vers 33, da sagt der Herr: Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Also das Argument ist, die Jünger werden direkt angesprochen, als die, die das erleben und sehen werden. Folglich bedeutet das, die Gemeinde muss das eben erfahren. Jetzt kommt die Entgegnung. Die Jünger, so steht das auf dem Blatt, die Jünger waren vor Pfingsten messiasgläubige Juden. Nicht wahr? Damals, als sie auf dem Ölberg mit dem Herrn saßen, das war in der Woche vor Karfreitag, da gehörten sie nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gibt es ja erst seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, also nach Kreuzigung und Auferstehung. Aber damals auf dem Ölberg waren die Jünger messiasgläubige Juden. Und ab Pfingsten messiasgläubige Christen. Christen im Sinn von Glieder des Leibes Christi. 1. Korinther 12, Vers 13. Jüdische und nichtjüdische Gläubige sind nun seit Pfingsten zusammengefügt zu einem Leib durch die Taufe des Heiligen Geistes. Also sie sind ab Pfingsten Angehörige der Gemeinde, der Ekklesia. Sie repräsentieren deshalb sowohl die Gläubigen aus Israel als auch die Gläubigen der Gemeinde. Nicht wahr? Dadurch, dass die Jünger eine Zeit lang messiasgläubige Juden waren und dann ab Pfingsten messiasgläubige Glieder des Leibes Christi, der Gemeinde, so repräsentieren diese Apostel beides. Ich habe gesagt, die 11 Apostel, nein, der Judas war übrigens mit dabei, die 12 waren auf dem Ölberg. Aber 11 waren wirklich echte messiasgläubige Juden und dann auch echte Gläubige, die zur Gemeinde gehörten. Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 haben die gesamte Endzeit im Blick. Also die Zeit, wo die Gemeinde noch auf der Erde ist, aber in der Endzeit lebt. Und auch die Zeit, wo die Gemeinde entrückt ist, aber wo der gläubige Überrest aus Israel das Zeugnis sein wird hier auf Erden und durch die Drangsal gehen muss. Also die Endzeitrede, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, hat alles im Blickfeld. Und Endzeit ist nach der Bibel die Zeit ab der ersten jüdischen Einwanderung 1882 bis zur Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und jetzt verstehen wir, wir leben heute bereits in der Endzeit. Aber die Gemeinde ist noch da. Das ist klar, sind sich alle einig. Die Entrückung ist noch nicht geschehen. Aber Hesekiel 38, 8 sagt, dass eben in der Endzeit, am Ende der Jahre, da wird Gott sein Volk sammeln, aus aller Welt zurückführen ins Land der Vorfahren. Aber die Gemeinde ist jetzt in der Endzeit noch da. Aber diese Rede in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 führt eben weiter, auch durch die ganze Drangsal, bis zur Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und nun, der Herr richtet sich in dieser Rede an die Gläubigen aus der Gemeinde und auch an den Überrest Israels nach der Entrückung. Und es ist ja so, was wir gelesen haben, 24,9. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Dieser Vers ist bereits erfüllt. Und zwar, wenn man mein Buch liest, leben wir wirklich in der Endzeit. 180 erfüllte Prophezeiungen. Da zeige ich ja auf, dass ab 1882 bis heute etwa 180 einzelne prophetische Aussagen über Endzeit bereits erfüllt worden sind. Und dort zeige ich ja auch, dass was der Herr da in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 erklärt, der Anfang der Wehen beschreibt er mit 5 Zeichen, die geschehen werden. Da habe ich Ihnen ein Buch gezeigt, das hat sich genau erfüllt von 1882 bis 1922. Es sind genau diese 5 Endzeitzeichen beschrieben und dramatisch in Erfüllung gegangen. Ich zeige das auch geschichtlich nachweisbar, genau alle diese 5 Punkte. Und dann, sagt der Herr, dann werden sie euch in Drangsal überliefern. Und genau ab diesem 40-Jahr-Fenster kam die Gründung der Sowjetunion. Und das Staatsprogramm war von Anfang an die Vernichtung des Christentums. Und da kam diese jahrzehntelange schreckliche Verfolgung der Christenheit in der Sowjetunion und in osteuropäischen Staaten. Und das hat sich so dramatisch für die Gläubigen der Gemeinde erfüllt. Und wenn der Herr dann weiterspricht, in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht, den heiligen Ort. Ab Vers 15 ist nichts erfüllt. Also von den Ereignissen, die erst ab Vers 15 eintreten werden, nämlich dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz, die Flucht auf die Berge und die große Drangsal, ist alles noch künftig. Aber der Herr sagt den gleichen Jüngern, wenn ihr seht, und man kann sagen, bis Vers 14 sind sie Vertreter der Gemeinde und ab Vers 15 sind sie Vertreter des jüdischen Überrests, der messiasgläubigen Juden nach der Entrückung der Gemeinde. Und weil sie eben einen solchen Doppelcharakter haben, werden sie vom Herrn so direkt angesprochen. Aber es ist ja klar, diese Apostel, die damals auf dem Berg saßen, keiner von ihnen hat das erlebt. Ich meine, die sind ja schon längst gestorben. Aber sie waren Vertreter eben von den Gläubigen der Gemeinde und sind Vertreter von dem gläubigen Überrest in der Zukunft. Und diese Art des Redens ist ganz normal in der Bibel. Zwar ein Beispiel. In 5. Mose 28 sprach Mose kurz vor seinem Tod das Volk Israel in der Ebene von Moab gegenüber von Jericho, da beim Jordan, direkt an. Und er sagt ihnen, wenn ihr, da spricht zu dieser Generation damals im Jahr 1566 vor Christus, wenn ihr fleißig auf mein Wort hören werdet, sagt Gott, werde ich euch segnen. Wenn ihr aber euch von meinem Wort abwendet, dann wird. Und dann heißt es zum Beispiel in 5. Mose 28, Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Weder du noch deine Väter. Wann hat sich das erfüllt? Wegführung zu einer anderen Nation. Das war die babylonische Gefangenschaft. Da hatte Israel nämlich einen König. Da kam das Königtum auch zum Ende mit Zedekia. Und tatsächlich das jüdische Volk wurde deportiert nach Babylon. Das war 1000 Jahre später. 1000 Jahre später. Und Mose spricht diese Generation damals an. Aber diese Generation war damals die Vertretung des Volkes Israel. Und natürlich hat sich das erfüllt in einer viel späteren Generation. Aber sie waren die Vertreter des Volkes und darum werden sie angesprochen. Und noch weiter in 5. Mose 28, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das ist wieder etwas anderes. Das ist nicht Wegführung zu einer Nation. Die babylonische Gefangenschaft war eine Wegführung nach Babylon. Und später konnten sie wieder zurückkehren. Aber hier spricht Mose über die weltweite Zerstreuung von einem Ende der Erde, also von Südamerika bis nach China, Japan, Thailand und von Kanada, Alaska bis Australien, Neuseeland und von Schweden bis nach Südafrika. Das hat sich erst später erfüllt, ab dem Jahr 70 nach Christus. Aber Mose spricht die Generation damals an. Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Aber die damalige Generation war die Vertretung der späteren Generationen, die das erleben würden. Und so spricht der Herr eben die Jünger auf dem Ölberg an. Ihr werdet in Drangsal überliefert werden. Ihr werdet. Und sie haben eben diesen Doppelcharakter. Sie sind Vertreter sowohl der messiasgläubigen Juden, die nicht zur Gemeinde gehören, eben vor Pfingsten, und nach der Entrückung der Gemeinde. Und sie sind aber auch Vertreter von den Gläubigen der Gemeinde ab Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung. Ja, dann ist damit klar, dass das also kein Beweis ist, dass die Gemeinde die Drangsal erleben würde, hier auf Erden. Nur weil der Herr eben damals die Jünger direkt angesprochen hatte. Jetzt zweites Argument, Matthäus 24, 31. Nach der großen Drangsal, Vers 29, werden die Auserwählten mit einer großen Posaune versammelt werden. Das ist die Entrückung. Wir lesen das ganz genau. Es ist nämlich wichtig, dass man nicht nur über die Bibel spricht, sondern man muss genau nachlesen, was steht da. Dann werden Dinge klar. Der Herr sagt also, ich lese ab Vers 29, sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall oder die Fußnote, der Elberfelder sagt, mit großer Posaune. So steht es nämlich wörtlich im Griechischen. Also mit einer großen Posaune. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her. Von dem einen Ende des Himmels, der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und jetzt dieses zweite Argument ist, hier wird gesprochen von der Versammlung der Auserwählten und es ist ganz klar, nach der Drangsal. Vers 29. Und darum der Hinweis, das sei die Entrückung. Die Entrückung am Ende der Drangsal. Nach der Drangsal. Genau. Nun, in 1. Korinther 15 lesen wir ja von der Entrückung. Ab Vers 51. Da heißt es nämlich, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also nicht alle Gläubigen der Gemeinde werden sterben. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Das ist die Beschreibung der Entrückung. Das ist die Gestorbenen in Christus werden auferstehen und die, die dann noch leben, Sie werden nicht sterben, sondern ihr Körper wird direkt umgewandelt werden in einen Auferstehungskörper. Und Paulus sagt ganz klar, das wird geschehen bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und jetzt hier das Argument, ja, da ist ja die Posaune. Und da werden die Auserwählten versammelt. Was soll man da sagen? Jetzt kommt die große Überraschung. Man muss die ganze Heilige Schrift studieren. Und gerade in der Prophetie auch sich eine Übersicht über alle Propheten und alle prophetischen Abschnitte verschaffen. Große Posaune. Jesaja 27. Das ist der Link. In Matthäus 24 steht nicht die letzte Posaune, sondern es steht wörtlich dort mit einer großen Posaune. Und in Jesaja 27, Vers 12 heißt es, und es wird geschehen, an jenem Tag, dieser Ausdruck, an jenem Tag, ist ein ganz typischer Ausdruck, der immer wieder in der Prophetie vorkommt, er bezeichnet den Zeitabschnitt, die Epoche der Endzeit. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Also von Syrien, Irak bis nach Ägypten. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Kinder Israel. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden. Und die Verlorenen im Land Assyrien, das ist Nordirak, das Kerngebiet von Assyrien, die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Ja, die große Posaune kommt da und dort vor. Und in beiden Stellen geht es darum, dass Menschen versammelt werden. Jetzt in Jesaja 27 wird klar, das sind die Auserwählten aus Israel. Und die werden nicht in den Himmel gebracht. Bei der Entrückung heißt es klar in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, der Herr wird kommen bis in die Wolken mit der Posaune Gottes und dann werden wir ihm entgegengerückt werden und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die Versammlung der Gemeinde in die himmlische Herrlichkeit. Aber hier haben wir die Versammlung Israels, also die Auslandjuden, und zwar die Gläubigen, werden dann gesammelt werden, nicht in den Himmel, sondern ins Land Israel. Und sie werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Der Herr spricht also in Matthäus 24 nicht über die Entrückung der Gemeinde, sondern über die Versammlung des gläubigen Überrestes, der sich im Ausland bekehren wird und dann nach Israel geführt wird. Das ist grandios. Also, damit wird übrigens Folgendes klar. Nicht alle Juden müssen vor der Wiederkunft Christi ins Land Israel zurückkehren. So viele Stellen besagen, dass Gott in der Endzeit sein Volk sammeln wird aus allen Nationen und sie in ihr Land Israel führen wird. Zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 24. Aber nicht alle. Viele bleiben im Ausland. Und das ist wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ihr mit Endzeit. Jetzt sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten nach Israel versammelt worden, aber es gibt ja noch viele Juden, die sind immer noch im Ausland. Gut, diese 3 Millionen, die haben auch wieder Kinder bekommen und so weiter, jetzt sind es 6 Millionen im Land. Also die größte Konzentration von Juden heute ist im Land Israel, nicht mehr in den USA oder in Russland. Jetzt hat sich das geändert in letzter Zeit. Aber eben viele sind eben noch im Ausland. Aber Hesekiel 38 sagt, erst wenn Jesus Christus, der Messias, zurück ist, werden schließlich alle nach Israel versammelt werden. Hesekiel 39, da geht es um Gog und Magog. Und zwar als letztes Aufbäumen gegen Gott. Denn in Hesekiel 39, Vers 7 sagt Gott, wenn Gog und Magog gerichtet sein wird, dann wird Gott von da an nie mehr erlauben, dass sein heiliger Name entweiht wird. Also Gog und Magog ist nicht das Nächste, was kommt, sondern es wird das Letzte sein. Jesus Christus ist bereits zurück in Hesekiel 37 beschrieben als der König, mein Knecht David. Und dann kommt Gog und Magog, 38, 39, und worauf will ich hinaus? 39, Vers 28. Und sie werden wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, der Ewige. Also, ab Kapitel 40 kommt dann der vollkommene Zustand des tausendjährigen Reiches, der Endzeittempel des tausendjährigen Reiches, die neue Landverteilung. Und da sagt Gott erst, dann werde ich sie alle sammeln, sodass es keine Auslandjuden mehr geben wird. Aber das ist noch zukünftig. Und der Herr Jesus macht klar, wenn er kommt nach der Drangsal, wird er die Engel aussenden und sie werden die Auserwählten aus Israel, also den Überrest, der sich im Ausland bekehren wird, ein Drittel der Bevölkerung wird sich bekehren im Land. Sacharja 13, Vers 8. Aber auch ein Überrest im Ausland und die werden dann versammelt werden und sie werden auf den Berg Zion kommen nach Jerusalem, um den Herrn, der zurückgekehrt sein wird, dort anzubeten. Folglich, Matthäus 24, 31 ist nicht die Entrückung der Gemeinde, sondern die Versammlung der Auserwählten aus Israel. Weiterer Punkt auf dem Blatt. Drittens, Lukas 17, 34 bis 37. Matthäus 24, 37 bis 41. Bei der Entrückung, also bei der Wiederkunft des Messias, wird einer genommen und einer gelassen. Das entspricht der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Schlagen wir mal auf. Matthäus 24. Vers 37. Denn wie die Tage Noahs, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, so hätte er wohl gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr, seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also, einer wird genommen, einer gelassen. Das entspricht doch der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, der Herr wird kommen und dann werden wir ihm entgegengerückt werden in die Wolken. Also, die anderen werden gelassen, die Gläubigen werden entrückt. Was soll man dazu sagen? Dann wäre das ja, eben wenn er kommt als der Sohn des Menschen nach der Drangsal, dann wäre die Entrückung. Schauen wir noch Lukas 17. Zu einer anderen Gelegenheit hat der Herr diese kurze Endzeitrede gehalten. Und die ist ganz parallel zu dem, was wir eben gelesen haben. Lukas 17. Der Herr sagt auch schon in Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Sie aßen und tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und brachte alle um. Ebenso wie es in den Tagen Lots geschah. Sie aßen und tranken, sie kauften und sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, steige nicht hinab, um es zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, wende sich nicht zurück. Erinnert euch an Lots Frau. Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer aber irgendes verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere wird gelassen. Zwei Frauen werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, die andere aber gelassen werden. Und schließlich heißt es, und sie antworteten und sagten zu ihm, wo Herr? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da werden auch die Geier versammelt werden. Wie ist das mit den Geiern? Die lieben Aas. Und wir würden sterben, nicht wahr, wenn wir das essen. Aber das ist für die Geier etwas Fantastisches. Die sind so im Scanflug, ganz viele Geier gleichzeitig. Und die haben eine unglaubliche Sehkraft. Und wenn dann ein Geier sieht, wo ein Aas ist, dann geht in den Sinkflug und alle anderen auch. Dann gehen alle dahin. Da, wo das Aas ist, versammeln sich die Geier. Übrigens, man sollte da nicht übersetzen, die Adler. Das griechische Wort wird im Altgriechischen verwendet, sowohl für Geier als Adler. Aber da muss man eben sich vor Augen halten, Adler fressen nicht Aas, aber Geier. Und da muss man das Wort hier mit Geier übersetzen. So einfach. Also, und was machen die Geier? Das ist die Gesundheitspolizei. Glücklicherweise hat Gott Aasfresser in der Ökologie uns geschenkt. Denn die sind manchmal noch kleiner, noch schneller als unsere kleinen Jungs, die vom Kindergarten heimkommen und dann der Mutter präsentieren, schau mal, dieses Mäuschen habe ich gefunden. Ja, darum ging es wieder 10 Minuten länger, als man eigentlich bräuchte, um vom Kindergarten nach Hause zu kommen. Und die Mutter, oh, lass das vor. Ja, wir kennen das. Aber eben, wenn die Raben oder da, wo es Geier hat, die Geier schneller waren als der Junge, dann gibt's nichts mehr zu holen. Und die entfalten ja ganz giftige Bakterien. Darum ist das eben so eine problematische Sache. Aber eben, da wird das, was Aas ist, wird genommen. Aber all die Tiere, die Leben haben, die bleiben. Die Menschen müssen keine Angst haben vor Geiern, weil sie eben nicht nach Aas stinken. Ja, also was genommen wird, das ist Unrat. Was gelassen wird, das ist das, was Leben hat. Und nun, der Herr Jesus sagt, es wird sein wie bei Noah. Alle haben da gegessen, getrunken, geheiratet und plötzlich kam die Flut, Vers 27, und brachte alle um. Also ich lese jetzt Lukas 17, 27. Ja, welche sind umgebracht worden? Die, die das Evangelium abgelehnt hatten von Noah. Und die, die aber glaubten, die blieben auf der Erde. Noah und seine Familie. Also die, die gelassen werden, das ist positiv. Die, die weggerafft wurden, das ist negativ. Und dann sagt der Herr Jesus, es wird sein wie in den Tagen Lots. Sie aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten, bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer. Da steht übrigens nicht, sie heirateten. Also der Herr Jesus macht klar, die Endzeit wird eine Zeit sein wie Noah, liebes Leute, die heiraten. Und die Endzeit wird sein wie in den Tagen Lots, da kaufen die Leute nur noch und essen und trinken. In Sodom hat man nicht mehr geheiratet. Das war vorbei, altmodisch, heiraten. Ja? Das ist der Charakter der Endzeit. Aber dann kam das Gericht mit Feuer vom Himmel und raffte die Sodomiten weg. Und wer blieb? Ja, ein Lot, der ein Gläubiger war. Seine Töchter. Also die, die blieben auf Erden, das war positiv. Die, die weggerafft wurden, das war das Gericht. Und so sagt der Herr Jesus, so wird es sein in jener Zeit, zwei auf einem Bett, der eine wird genommen, der andere gelassen. Genommen, weggerafft durchs Gericht. Und der andere gelassen fürs tausendjährige Reich. Und dann zwei Frauen an der Mühle. Eine wird genommen, die andere gelassen fürs tausendjährige Reich. Und dann wird es illustriert, wo der Leichnam ist, da werden auch die Geier versammelt werden. Die kommen, nehmen weg und das, was Leben hat, das bleibt. Also es ist genau das Gegenteil. Bei der Entrückung ist es wunderbar, wenn man genommen wird und schrecklich für die, die gelassen werden. Aber bei der Wiederkunft des Herrn, wo er nicht nur wie bei der Entrückung bis in den Wolkenbereich kommt, sondern auf die Erde, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, Zacharja 14, da ist es schrecklich, wer genommen wird und wunderbar, wer gelassen wird. Und somit ist das Argument überhaupt nicht stichhaltig. Die Entrückung ist da eben nicht beschrieben. Jetzt gehen wir zum vierten Punkt. Die Entrückung findet bei der letzten Posaune statt. Das haben wir gerade vorhin gelesen, 1. Korinther 15, 52. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es. Also, die Entrückung findet bei der letzten Posaune statt. Das heißt, zur Zeit der großen Posaune, am Ende der Drangsal, Matthäus 24, 31. Nun, hier ist das Argument ganz ähnlich wie bei 1, nicht wahr? Was sage ich bei 1? Bei 2. Wir hatten das ja bereits mit der großen Posaune. Das ist eben nicht die Posaune für Israel, für die Gemeinde, sondern die Posaune für Israel. Aber jetzt kommt noch was dazu. Der Ausdruck besagt ja die letzte Posaune. Und es ist ja so, in der großen Drangsalszeit, da werden ja die sieben Posaunen geblasen werden. In der Offenbarung. Es beginnt in Offenbarung 8. Das ist der Inhalt des siebten Siegelgerichtes. Das besteht aus sieben Posaunengerichten. Und das siebte Posaunengericht, das schrecklichste, wird dann selber wieder bestehen aus sieben Schalengerichte. Und dann kommt der Herr in Macht und Herrlichkeit. Aber jetzt könnte man sagen, sieben Posaunen und dann diese große Posaune von Matthäus 24. Das ist die letzte Posaune. Also Nummer 8. Und Paulus sagt ja, wir werden entrückt werden bei der letzten Posaune. Aber jetzt gut haben wir die Kombination mit 2. Wir haben gesehen, diese Posaune, diese große Posaune von Matthäus 24, 31. Das ist nicht die Entrückung der Gemeinde in den Himmel, sondern die Versammlung Israels nach Jerusalem, zum Tempelberg. Aber jetzt bleibt immer noch das, warum sagt denn Paulus die letzte Posaune? Und nun, ich habe hier auf dem Skript geschrieben, bei Entgegnung, die letzte Posaune war ein Begriff der römischen Armee. Aha, darum kann Paulus in 1. Korinther 15, 52 sagen, bei der letzten Posaune, die Korinther, die damals den Brief bekommen haben, in den 50er Jahren, die hatten ja die Offenbarung noch nicht. Die Offenbarung wurde ja erst im Jahr 95 geschrieben. Und diese sieben Posaunen der Offenbarung, die werden nirgends in der Bibel vorher offenbart, sondern erst in der Offenbarung. Die Offenbarung bringt nämlich noch ganz viele prophetische Dinge ans Licht, die vorher noch nicht offenbart wurden. Darum heißt das Buch Offenbarung. Also die Korinther wussten von diesen sieben Posaunen noch nichts. Und trotzdem spricht Paulus so selbstverständlich bei der letzten Posaune. Jetzt ist es so, ich habe hier einen Verweis gemacht auf einen antiken Schriftsteller, Polybios. Hat ein Geschichtsbuch geschrieben, das heißt Historia. In Buch 6, Abschnitt 40, beschreibt er den Aufbruch einer römischen Armee. Wenn die römische Armee von einem Punkt zu einem anderen sich verschieben musste, dann hieß es bei der ersten Posaune, Zelte abbrechen, alles zusammenpacken. Dann kam die zweite Posaune, da musste man die Lasttiere mit Gepäck beladen. Und schließlich gab es noch eine. Die dritte Posaune war die letzte Posaune. Das war die Posaune zum Aufbruch. Das Heerlager setzt sich in Bewegung. Und jetzt ist klar, die letzte Posaune, das ist die Posaune des Aufbruchs. Wenn die letzte Posaune tönt, wie 1. Korinther 15 sagt, wenn der Jesus mit der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen wird, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, dann wird das das Signal sein für den Aufbruch der Gemeinde in den Himmel. Aber das hat nichts zu tun mit der großen Posaune in Matthäus 24, 31, weil das eindeutig sich auf Israel bezieht. Und zwar Versammlung nach Israel. Und bei der Entrückung geht es um die Versammlung der Gemeinde in den Himmel. Und wichtig in dem Zusammenhang, weitere militärische Ausdrücke werden verwendet bei der Entrückung. Nicht nur die letzte Posaune, sondern in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 sagt Paulus, der Herr wird herabkommen mit gebietendem Zuruf. Und das ist der Ausdruck, der Fachausdruck für den Befehl, zum Beispiel eines Generals. Ja, General mit lauter Stimme und alle müssen sofort gehorchen. Aber es ist ein militärischer Ausdruck. Der Herr wird kommen und wird rufen. Ja, so wie er das bei Lazarus damals auf dem Ölberg gemacht hat. Nicht wahr? Man wusste, wenn der Messias kommt in der Endzeit, wird er auf dem Ölberg kommen. Und darum der schönste Ort, um als Jude begraben zu werden, ist der Ölberg. Aber da sind jetzt schon so viele tausende Gräber, da muss man sehr, sehr, sehr reich sein, um zum Beispiel als New Yorker Jude dort begraben zu werden. Ja, und dort auf der Ostseite des Ölbergs, in dem Städtchen Bethanien, dort hat der Herr Jesus den Lazarus auferweckt. Und als er dort war, hat er nicht gesagt, kommt heraus, dann wären alle Toten aus den Gräbern gekommen. Ja, aber er hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und der Tote kommt heraus, noch die Binden an, gewaltig. Also der Herr mit gebietendem Zuruf ruft die Toten aus den Gräbern. Und so wird er kommen mit gebietendem Zuruf bei der letzten Posaune, ruft die Erlösten und sie werden auferstehen. Die alttestamentlich Gläubigen, denn die werden nach Hebräer 11 am Schluss nicht getrennt von uns, von den Gläubigen der Gemeinde, vollendet werden. Und die Gläubigen der Gemeinde. Mit gebietendem Zuruf. Und dann steht noch in 1. Korinther 15, 53, ein jeder nach seiner Abteilung wird auferweckt werden. Und der Ausdruck Abteilung ist ein militärischer Ausdruck. Im Zusammenhang, jetzt mit der Entrückung, 1. Korinther 15, 23. Ja, der Apostel Paulus sagt in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und Vers 22, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung oder Abteilung. Die Elberfelder hat die gute Fußnote, wörtlich Abteilung, ein militärischer Ausdruck. Und Paulus sagt, der Erstling Christus, dann die, die jetzt Christus sind bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt. Also bei der Auferweckung gibt es verschiedene Abstufungen. Christus ist der Erste, der zu der sogenannten ersten Auferstehung gehört. Und dann bei der Wiederkunft Christi, da werden eben die Gläubigen der Gemeinde des Alten Testaments auferweckt und nach dem tausendjährigen Reich wird es die Auferweckung geben der Verlorenen, zur zweiten Auferstehung. Aber die Auferweckung des Herrn Jesus ist Phase 1 der ersten Auferstehung und dann bei der Entrückung Phase 2 der ersten Auferstehung. Aber da gibt es verschiedene Abteilungen und auch da wird ein militärischer Ausdruck verwendet. Warum sage ich das? Weil eben in diesem Zusammenhang wird das noch verständlicher, warum Paulus einen militärischen Ausdruck benutzt bei der letzten Posaune. So wie er auch spricht von gebietenem Zuruf und militärische Abteilung. Ja, und jetzt versteht man auch, wenn da irgendein Ungläubiger auf der Straße das Lied pfeift, Oh, when the saints, you're marching in. Das ist eine Gelegenheit, um anzusprechen. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Oh, when the saints, you're marching in. Aber was ist das? Weiß ich auch nicht. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, then let me be in that number. Dann lass mich auch Teil von denen sein. Das ist ein Gebet, um bei der Entrückung der Gemeinde dabei zu sein. Ja, eben bei der letzten Posaune. Posaune zum Aufbruch. Ja, so kann man eine Verknüpfung machen zu einem Trällern auf der Straße. Wir kommen zu Punkt 5. Die Entrückung findet am Tag des Christus statt. Das heißt, nach dem Auftreten des Antichristen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Ja, schauen wir mal an, was dort steht. Ich lese gerade des Zusammenhangs wegen ab Vers 1 schon. Paulus sagt den Thessalonichern, die besucht worden waren von Irrlehren, die ihnen sagten, seht, ihr werdet verfolgt, ihr müsst leiden. Und sie sagten ihnen, ihr seid schon in der großen Drangsal. Pah. Sie lehrten also, die Gemeinde kommt in die große Drangsal hinein und zweitens, und das ist jetzt schon, Christenverfolgung ist der Beweis dafür. Dann sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, 1, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Also im Blick auf die Entrückung, bittet Paulus, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern, noch erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Als ob der Tag des Christus da wäre. Ich habe ihn auf dem Text noch vermerkt, Tag des Christus, so steht das im Mehrheitstext, also in der Masse der griechischen Handschriften. Dann gibt es noch den Minderheitstext von Nestle Aland, dort steht dann Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Und nun sagt Paulus, also im Blick auf die Entrückung sollen sie sich ja nicht durcheinander bringen lassen. Auch nicht erschrecken lassen. Das war eine Schreckensbotschaft. Ihr seid in der Drangsal. Und er sagt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Die hatten also einen gefälschten Brief bekommen. Unter dem Namen Paulus, der ihnen sagt, ihr seid schon in der Drangsal, quasi am Tag des Christus oder Tag des Herrn. Und das hat sie völlig durcheinander gebracht. Und Paulus schreibt dann den zweiten Thessalonicher Brief, also nicht den dritten. Den ersten hatten sie ja schon. Da wird die Entrückung erklärt. Und dann kam der gefälschte Brief, der sagt, ihr seid in der Drangsal. Und dann schreibt Paulus aber den zweiten Thessalonicher Brief. Und er sagt auch, wie sie herausfinden können, dass der zweite Brief, den sie bekommen hatten, eine Fälschung war. Am Schluss, in Kapitel 3, in den letzten Versen, sagt er, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Was das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Paulus hat die meisten Briefe diktiert. Den Galaterbrief hat er von Hand schreiben müssen, trotz seines Augenleidens, und darum sagt er, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Mit eigener Hand. Ich musste ganz groß schreiben, weil er so Mühe hatte mit den Augen. Normalerweise hat er diktiert. Aber den Schluss, den hat er eigenhändig geschrieben. So schreibe ich. Und jetzt konnten Sie den ersten Thessalonicher Brief hervorholen. Wow, es sind ja die gleichen Buchstaben wie in dem dritten Brief. Folglich ist der zweite Brief zu eliminieren. Darum gibt es keine Überlieferung davon. Der wurde nicht recycelt, aber ja, zum Verschwinden gebracht. Und dann war klar, aha, das stimmt gar nicht. Aber die wollten uns weismachen, wir müssen als Gemeinde in die Gerichte hineinkommen, also in den Tag des Herrn. Und dann sagt er weiter, Vers 3, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, also Tag des Christus oder Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also Paulus sagt, kann ja gar nicht sein, dass ihr schon in der Drangsal seid. Weil zuerst ja der Abfall von christlichem Glauben stattfinden muss. Und dann muss der Antichrist kommen. Und erst dann kommt die große Drangsal. Und nun, also das Argument hier ist, ja, da wird klar gesagt, die Entrückung findet am Tag des Christus oder Tag des Herrn statt. Das heißt, nach dem Auftreten des Antichristen. Also so wird dann argumentiert, zuerst muss ja der Antichrist kommen und erst dann am Tag des Herrn wird dann die Entrückung stattfinden. Aber jetzt muss man etwas klären. Der Ausdruck der Tag des Christus, das ist garantiert die richtige Lesart. Die große Masse der Handschriften ist da einstimmig und diese Minderheit von Nestle Aland, das ist eine Veränderung. Aber im Prinzip bedeutet es nämlich dasselbe. Der Tag des Herrn, man lese dazu Zephania 1, macht klar, damit wird die große Drangsal, also der letzte Weltkrieg beschrieben und dann als Höhepunkt das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit als König der Welt. Das ist der Tag des Herrn. Aber was bedeutet das, der Tag des Christus? In der jüdischen Literatur findet man an ganz vielen Stellen den Ausdruck Yemot Mashiach. Ich habe das ja hier auf dem Skript aufgeführt. Yemot Mashiach heißt Tage des Christus. Ja, weil Christus ist ja die griechische Übersetzung von Messias. Und mit Yemot Mashiach wird immer gemeint die Zeit, wenn der Messias auf Erden als König regiert. Also der Tag des Christus meint im Neuen Testament nicht die Entrückung, sondern das Kommen des Herrn Jesus als König und eben zum Gericht. Also, Paulus sagt hier nicht, die Entrückung geschieht erst nach dem Antichristen, sondern er sagt, im Blick auf die Entrückung und so versammelt werden zu ihm hin in den Himmel, lasst euch nicht durcheinander bringen. Durch irgendwelche Dinge, durch Wort, also durch irgendwelche Predigten, übrigens heute auf dem Internet. Und ja, da wird auch behauptet, wir sind bereits heute in den Siegelgerichten. Corona war das erste Siegel, denn es ist ein Reiter mit einer Krone, und Krone heißt ja lateinisch Corona, also Corona ist bereits erstes Siegel. Wir sind bereits in diesen Gerichten der Apokalypse drin. Nein, die sind auch zukünftig. Und Paulus sagt, es wird der Abfall kommen, dann der Antichrist und dann das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber in den weiteren Versen sagt er, und jetzt wisst ihr aber, dass einer da ist, der das Kommen des Antichristen aufhält. Und erst wenn er weg ist, dann wird der Antichrist kommen. Das hatten wir ja schon in Teil 1 behandelt, diese Stelle. Aber ich wiederhole das in dem Zusammenhang, denn dann kann man sich das noch besser einprägen. Der, der zurückhält, das ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt seit Pfingsten. Und in Offenbarung 22 lesen wir, der Geist und die Braut, die Gemeinde, rufen, komm zum Bräutigam. Das heißt, wenn der Herr Jesus als Bräutigam für die Gemeinde kommt bei der Entrückung, wird die Gemeinde zusammen mit dem Heiligen Geist, der in ihr Wohnung genommen hat, weggehen. Es wird dann wieder sein wie vor Pfingsten. Und dann kann der Antichrist kommen. Also der, der zurückhält, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, das ist der Heilige Geist, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Das heißt, der Ablauf ist so, der Heilige Geist geht weg mit der Gemeinde, dann kommt der Antichrist, und dann kommt der Herr Jesus in Herrlichkeit, Drangsal und seine Wiederkunft. Und was ist mit dem Abfall? Der Abfall ist schon längst im Gang. Denn noch nie haben wir eine Zeit in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren gehabt, wo Menschen und das zu Millionen freiwillig das Christentum über Bord geworfen haben. Dann ist es passé. Und das christliche Abendland sich ganz bewusst entchristianisiert und das Christentum sogar kriminalisiert. Ja? Es gibt gewisse Dinge, wenn die nach der Bibel gesagt werden heute, kann man kriminalisiert werden. Komisch, also zum Beispiel bis 1969 war Homosexualität nach deutschem Recht strafbar. Und endgültig wurde dieses Gesetz erst 1994 entfernt in Deutschland. Und seither, wenn jemand noch den Standpunkt vertreten würde, dass das Sünde ist, was bis 1969 nach dem Gesetz Deutschlands strafbar war, der wird der strafbar. Das ist unglaublich. Alles auf den Kopf gestellt. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, das ist nach der Bibel der große Abfall, in dem sind wir drin. Und dann kommt eben die Entrückung, der Heilige Geist geht weg mit der Gemeinde, dann kommt der Gesetzlose als Krone dieses Abfalls und dann kommt der Tag des Herrn oder der Tag des Christus. Übrigens wird auch gesagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Mal wird gesagt, der zurückhält, und mal wird gesagt, was zurückhält. Geist auf Griechisch ist sächlich. Man sagt auf Griechisch das Geist. Topneuma. So, wir sagen auch auf Deutsch das Fräulein. Aber das hat nichts zu tun mit dem biologischen Geschlecht. Ja, ein Fräulein ist nicht neutral. Aber grammatikalisch ist das Gender Neutrum und eben grammatikalisch ist Topneuma, aber der Heilige Geist, von ihm spricht der Herr Jesus in Johannes 14, 15, 16, der Sachwalter, der Tröster, der kommen wird. Ja, männlich, auch im Griechischen männlich. Und das ist eben der, der zurückhält. Und wenn Paulus sagt, das, was zurückhält, dann konstruiert er grammatikalisch Topneuma. Also der Heilige Geist ist die Kraft, die die letzte Entfaltung des Abfalls noch verhindert. Und damit wird deutlich, dass das eben kein Argument ist gegen die Entrückung vor der Drangsal. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Wir fahren weiter und ich möchte noch kurz auf eine Frage zurückkommen, die in der Pause gestellt wurde über den Chat. Und zwar ist es so, dass jemand gefragt hat, ich habe doch von den 11 Aposteln gesprochen, die ein Bild sind für die messiasgläubigen Juden und für die messiasgläubigen, die zur Gemeinde gehören. Und dann habe ich da irgendwie so einen Unterschied gemacht mit Judas. Wie ist denn das mit Judas? Nun, Judas gehörte zu diesen messiasgläubigen Juden, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Aber es war kein echter Gläubiger. Die 11 waren echt und der Herr sagt auch in Johannes 15, nur an die 11 gerichtet, Judas war schon weg, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Aber Judas war eben nur ein Bekenner, ein äußerer Bekenner. Und Judas ist ein Symbol eben für all die, die sich zum Glauben bekennen, aber nicht echt sind. Sowohl eben von denen, die messiasgläubige Juden sind, als eben auch im Blick auf die Gemeinde ist er auch so ein Beispiel. Es gibt Leute, von denen alle denken, die sind echt. Und eines Tages kommt alles ans Licht, es war nichts. Er war nie ein echter Gläubiger, sondern ein Mitläufer. Und dann kam noch eine zweite Frage herein in der Pause. Pausen sind sehr wichtig. Da geschieht viel. Und zwar im Zusammenhang mit 2. Thessalonicher 2. Wir haben noch gelesen in Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und nun verbreitet sich immer mehr im Internet eine andere Auslegung. Das Internet ist sehr verwirrend. Also wenn man durcheinander kommen will, muss man einfach überall reinklicken und dann haben wir den Salat. Aber wie gesagt, und auch von ganz vielen Leuten, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Abfall heißt ja auf Griechisch Apostasia. Und wie gesagt, nach Wörterbuch kann Apostasia bedeuten Abfall von Augen, aber es kann auch bedeuten Abtreten, Abscheiden, Trennen. Und dann sagen die, das sei eigentlich ein Hinweis auf die Entrückung. Also, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abschied komme. Und offenbar werde der Mensch der Sünde. Es ist so, das Wort Apostasia kommt noch einmal im Neuen Testament vor, und zwar in Apostelgeschichte 21. Und dort sagen die jüdischen Brüder in Jerusalem zu Paulus, über dich wird berichtet, dass du überall Abfall von Mose verkündest. Das ist Apostasia. Und da merkt man sofort, Apostasia heißt wegkommen vom richtigen Glauben. Und in der Septuaginta kommt Apostasia vor in Josua 22, 22, 2. Chroniker 29, 19, Jeremia 2, Vers 19 und auch noch 2. Chroniker 33, 19. Und immer wird es im Sinn verwendet von wegkommen vom wahren Glauben. Nie im Sinn von abtreten. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber man kann es auf dem Livestream nochmals ansteuern und dann nochmals anhören. Aber ich kann es ja nochmals sagen. Josua 22, 22, 2. Chroniker 29, 19, 33, 19, Also 29, 19, 33, 19 und Jeremia 2, Vers 19. Und auch da immer im Sinn von wegkommen vom wahren Glauben. Und jetzt ganz stark. In 2. Thessalonicher 2 geht es um das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Vers 7. Was ist das? Es gibt 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und die stehen immer im Zusammenhang mit der Gemeinde. Geheimnis bedeutet etwas, was Gott geplant hat von Ewigkeit her, aber er hat es nie mitgeteilt, bis dann in die neutestamentliche Zeit. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist folgendes. In der Zeit der Gemeinde wird sich das Böse immer mehr entfalten und entwickeln. Und zwar hin, der Höhepunkt wird dann sein, dass der Antichrist kommt, der Gesetzlose. Aber die Entwicklung ist eben die, das Böse schreitet voran und dann am Schluss kommt es zum Abfall, in so Apostasie. Millionen haben sich vom Christentum bewusst abgewendet, durch eine Entscheidung. Und dann eben der Höhepunkt der Antichrist. Und das bestätigt nochmals, dass eben die Gedankenführung hier, da geht es eben um diese Entwicklung des Bösen zum Abfall hin, und dann zum Antichristen. Aber der Antichrist, der wird noch zurückgehalten von dem Heiligen Geist. Als letzte Entfaltung des Bösen, der Heilige Geist muss vorher weg. Mit der Gemeinde. Und darum, ihr Thessalonicher, konnte Paulus so sagen, müsst keine Angst haben. Als seid ihr schon in der Drangsal. Die Gemeinde kommt überhaupt nicht in die Drangsal hinein. Und eben der Tag Christi, das ist nicht die Entrückung, sondern das ist das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Ja, jetzt gehen wir wieder zum Skript zurück. Und zwar, 6. Punkt. Die Wiederkunft Christi bei der Entrückung und bei seinem Ankommen, bei seinem Kommen als Richter wird mit demselben Wort bezeichnet. Parousia heißt es auf Griechisch. Und das ist wirklich so. Matthäus 24, 39, dort geht es um das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Aber das Wort für sein Kommen oder seine Ankunft ist Parousia. Nun, in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, dort geht es eindeutig um die Entrückung. Und da wird das Kommen des Herrn auch bezeichnet als Parousia. Das gleiche Wort. Und jetzt wird da argumentiert, das gleiche Wort, also es handelt sich um dasselbe Ereignis. Versteht man? Wenn das gleiche Wort vorkommt, dann ist es auch das gleiche Ereignis. Nun ist es aber so, Entgegnung 1, es gibt gleich 3 Entgegnungen. Korrekt. Für beide Ereignisse wird das Wort Parousia verwendet. Das heißt eben Ankunft. Oder Gegenwart. Aber der Begriff Epiphaneia, das übersetzt man Erscheinung, sichtbares Kommen. Epiphaneia wird nur für das Kommen in Macht und Herrlichkeit gebraucht. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Also hoffentlich habt ihr es immer noch offen. Da heißt es, dass eben der Heilige Geist zurückhält, bis er, der Antichrist, bis er, der Heilige Geist, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus, oder den der Herr, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das ist die Epiphaneia seiner Parousia. Wir haben gerade beide Ausdrücke beieinander. Also diese Parousia wird hier, diese Ankunft wird hier noch mehr umschrieben mit die Erscheinung. Also es ist eine sichtbare Ankunft, für alle sichtbar. Und dieses Wort macht den Unterschied. Das Kommen des Herrn ist ganz speziell für, eben für die Gläubigen, aber wenn er kommt als Richter, da wird er der ganzen Welt in Macht erscheinen. Und dann habe ich noch weiter hinzugefügt, die Hochzeit des Lammes mit der Gemeinde findet im Himmel statt. Die wird beschrieben in Offenbarung 19, 7 bis 8. Der Geist und die Braut sagen heute, komm, wenn der Herr kommt als Bräutigam, wird er die Braut in den Himmel führen und die Hochzeit des Lammes wird im Himmel stattfinden. Und diese Hochzeit wird vor der Wiederkunft in Herrlichkeit stattfinden. Denn einige Verse danach, nach der Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19, Vers 11, wird beschrieben, wie der Herr Jesus mit allen Heiligen aus dem Himmel herabkommt, um das Gericht über die Welt zu bringen. Das ist klar, also die Hochzeit ist vorher im Himmel. Und dann sein sichtbares Kommen. Also muss die Entrückung auch vorher sein. Denn zuerst müssen wir rauf, damit wir heiraten können, oben. Zweite Entgegnung. Wenn, und die ist sehr überraschend, aber sie ist der Hammer. Wenn alle am Ende der Drangsal entrückt und verwandelt werden, dann gäbe es keine Menschen mehr, die im tausendjährigen Reich Nachkommen haben könnten. Nicht wahr? In Hesekiel 36, 37 wird klar gesagt, dass im tausendjährigen Reich sehr viele Nachkommen gezeugt, geboren werden. Aber wenn das stimmen würde mit der großen Posaune am Ende der Drangsal, das ist die Entrückung, ja, dann werden ja alle verwandelt, alle Gläubigen. Ja, aber dann gibt es keine Kinder mehr. Weil die, die einen Auferstehungskörper haben, die werden nicht mehr heiraten. Und die werden auch keine Nachkommen mehr haben. Der Herr Jesus sagt ja auch in den Evangelien, in der Auferstehung wird es nicht mehr so sein, dass man heiratet. Die Sadduzäer hatten gefragt, ja, eine Frau, die war verheiratet, verwitwet und so weiter. Ja, mit welchem Mann wird sie dann im Himmel zusammen sein? Und der Herr sagt, da gilt das nicht mehr, das Eheverhältnis. Das ist etwas für die Erde. Also, das geht gar nicht, die Entrückung am Ende der Drangsal. Dann gäbe es gar keine Nachkommen mehr im tausendjährigen Reich. Es ist ja so, Johannes 3, 3 und 5 sagt, nur Wiedergeborene werden in das Reich Gottes eingehen, werden das Reich Gottes sehen. Also nach der Drangsal wird nur der Überrest aus Israel und der Überrest aus allen Nationen, diese unzählbare Schar, die sich bekehren wird, die werden ins Reich eingehen. Aber wenn die auch verwandelt wären, können sie keine Nachkommen mehr haben. Aber auch in Jesaja wird gesprochen darüber, dass Israel sich sehr vermehren wird, und zwar so, dass man nach kurzer Zeit sagen wird, ich habe keinen Platz mehr. Wo sollen die hin? Und dann wird das Land erweitert. Schließlich vom Nil bis zum Euphrat. Das war ja die Verheißung an Abraham. 1. Mose 15. Zuerst nach Hesekiel 47, 48 wird ja das Land Israel nur sein vom Bach Ägyptens. Das ist Elarisch. Ganz nahe, wo heute die Grenze zwischen Israel und Ägypten verläuft, bis zum Euphrat. Aber die Verheißung, 1. Mose 15, wird auch noch kommen, nicht vom Bach, das ist Nachal Mitzrayim, das ist dieses Wadi Elarisch, sondern vom Nahar, Nahar Mitzrayim, das ist der Nil. Vom Nil bis zum Euphrat. Da wird die ganze Sinai-Halbinsel wird besiedelt werden. Die ganze Negev. Die Wüste wird ja aufblühen im tausendjährigen Reich, Jesaja 35, und eben so viele Nachkommen. Aber das geht gar nicht mit der Entrückung. Also merkt man, man bringt mit solchen Dingen bringt man das ganze Wort Gottes durcheinander. Das muss uns im Klaren sein, dass das geht gar nicht. Und kommt noch dazu, Jesaja 65, 20 besagt, dass im tausendjährigen Reich gewisse Menschen sterben werden. Mit 100 Jahren werden sie noch kein Jüngling sein. Aber wenn sie sich auflehnen gegen die Regierung, werden sie unter den Fluch kommen und sterben. Psalm 101, letzter Vers, besagt, jeden Tag werden Gesetzlose hinweggerafft werden. Ja, aber mit dem Auferstehungskörper, da gibt es keinen Tod mehr. Es geht nicht. Und jetzt noch Entgegnung 3. Bei dieser Ansicht werden die Gläubigen in die Wolken dem Herrn entgegengerückt werden, wie das steht in 1. Thessalonicher 4, um gleich mit ihm auf die Erde zu kommen. Ja, die meinen, das sei Entrückung. Kurz rauf und dann mit ihm kommen. Aber es geht auch gar nicht, denn die Entrückung ist die Heimführung der Gläubigen in den Himmel. An dem Vorabend der Kreuzigung, in dem Obersaal, sagt der Herr Jesus den 11 Aposteln, Judas war draußen, nur den wahren Gläubigen sagt er, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Da spricht er von dem himmlischen Tempel. Da sind viele Priesterwohnungen. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so werde ich euch eine Stätte bereiten. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Da sehen wir, die Entrückung ist ein Heimführen. Der Herr kommt, um die Gemeinde ins Haus des Vaters zu führen. Und da wird dann auch die Hochzeit des Lammes stattfinden. Das geht gar nicht rauf und gleich wieder runter. Man bringt das Wort Gottes durcheinander. 7. Punkt. Wenn der Heilige Geist bei der Entrückung weggehen würde, könnte danach niemand mehr errettet werden. Das hört man immer wieder. Ja, ihr sagt ja, der Heilige Geist geht weg, der Geist und die Braut rufen, komm. 2. Thessalonicher 2, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Ja, aber dann könnten ja keine Menschen mehr gerettet werden. Aber wie war das vor Pfingsten? Der Heilige Geist kam ja am Pfingsten, um auf der Erde zu wohnen, in der Gemeinde. Aber sind vorher keine Menschen zum Glauben gekommen? Dann hätten ja all die Jünger nicht zum Glauben kommen können. Und was ist mit all den Gläubigen im Alten Testament, all den Glaubenshelden? Und sogar bevor es das Volk Israel gab und das Wohnen des Herrn in der Stiftshütte und im Tempel, was ist mit Hiob und mit Eliphas, Bildad, Zophar und dann sogar diesem jungen Elihu, die eine so tiefe Gotteserkenntnis hatten. Ja, wie war das möglich? Und was ist mit Abraham und König Melchisedek, diesem gottesfürchtigen Priester Gottes des Höchsten aus dem kananitischen Volk, aus Salem? Und. Was ist mit all den Gläubigen vor der Sintflut? Nach Adam, Seth, Enosh, Kenan und über Henoch, Methuselah, Lamech bis auf Noah. Also es geht nicht auf, ja? Da kann niemand zum Glauben kommen. Aber jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Der Heilige Geist ist nach dem Zeugnis der Schrift Gott. Elihu bezeugt sogar in Hiob 32, der Geist Gottes hat mich gemacht. Der Heilige Geist ist Schöpfer, genauso wie der Sohn und der Vater. Der Vater hat die Pläne gefasst, der Sohn hat sie ausgeführt und dies in der Kraft des Heiligen Geistes. Nun, der Heilige Geist ist Gott, der wird auch in Hebräer 9 genannt, der ewige Geist. Und dieser ewige Geist ist allgegenwärtig, allwissend und allmächtig, wie der Vater, wie der Sohn. Das heißt, der Heilige Geist ist überall. Aber warum heißt es dann, der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen? 1. Korinther 6. In der Gemeinde? 1. Korinther 3, Vers 16. Jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet das, wenn in der Bibel steht, Gott wohnt an einem Ort? Zum Beispiel im Salomo-Tempel, als die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit am Tag und das Feuer in der Nacht über dem Tempel war. Nun, wohnen bedeutet, dass der allgegenwärtige Gott an einem Ort sich in ganz besonderer Weise mitteilt und offenbart. Nicht wahr? Es war so mit der Königin von Sheba aus Jemen. Sie hatte gehört über die Weisheit Salomos. Und diese göttliche Weisheit hat sie angezogen. Da hat sie diese Reise gemacht von 1000 Kilometern, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dann in Jerusalem sagt sie, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden in meinem Land. Und sie sagt, glückselig deine Knechte. Und sie hat das alles erlebt, auch mit dem Tempel und so weiter. Sie war völlig überwältigt. Und ich war normalerweise ist es ja so, das Gerücht übertrifft die Wahrheit. Und sie sagt, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Aber in Jerusalem bekam sie einen klaren Blick für den wahren Gott. Und so ist das, wenn der Heilige Geist in der Gemeinde wohnt, ist es auch so, dass Gott sich eben ganz speziell durch die Gemeinde dieser Welt mitteilt. Man hat Statistiken gemacht und untersucht, große Anzahl Leuten befragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Und es wurde deutlich, dass die wenigsten zum Glauben kommen ohne Kontakt zu Gläubigen. Also ganz selten gibt es Leute, die sagen, ich bin durch Radiosendung zum Glauben gekommen. Ich habe ein Buch gelesen. Also ohne Kontakt. Aber es ist ganz üblich, dass normalerweise geht das über einen Kontakt. Und zwar eben die Ausstrahlung, die wir Gläubige weitergeben, ist ganz wesentlich, dass Menschen Gott erkennen können. Und darum ist es so wichtig, dass die Gläubigen nicht streiten untereinander. Denn das macht ja gerade diese Ausstrahlung kaputt. Also Gott offenbart sich ganz speziell so durch die Gemeinde, und zwar durch den Heiligen Geist, der in ihr wohnt. Aber nach der Entrückung, da wird der Heilige Geist eben nicht mehr so auf der Erde wohnen, wie er in der Gemeinde gewohnt hat, aber er wird weiter wirken. Und es wird sogar ausdrücklich gesagt in Offenbarung 5, Vers 6, dass der Heilige Geist in seiner siebenfachen Fülle, Jesaja 11, Vers 2, beschreibt er die sieben Namen des Heiligen Geistes. Und da steht in Offenbarung 5, die Gemeinde ist bereits im Himmel, dargestellt durch die 24 Ältesten in Kapitel 4. Und dann heißt es in 5, Vers 7, in 5, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, symbolisiert die Gemeinde im Himmel, ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Die sieben Geister Gottes, auch in Kapitel 1, Vers 4, die sieben Geister Gottes bezeichnen den Heiligen Geist, den einen Geist nach Epheser 4, der eben in seiner Fülle gesehen wird, eben die sieben Namen aus Jesaja 11, Vers 2. Und da wird gesagt, die gesandt sind über die ganze Erde. Das heißt also, der Heilige Geist wird genau in der Zeit, wo das Lamm Gottes das Buch der Gerichte, das Buch mit den sieben Siegeln öffnet, und dann kommen diese schrecklichen Gerichte der Offenbarung über die Welt, inklusive Posaunengerichte, Schalengerichte, da wird der Heilige Geist ausgesandt sein über die ganze Erde, um zu wirken. Eben, es ist nicht so, dass dann keine Menschen zum Glauben kommen könnten. Das Argument zieht überhaupt nicht. Achtes Argument. Offenbarung 20, Vers 4 spricht über die erste Auferstehung zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Lesen wir das? Und ich sah Throne, und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also ich wiederhole nochmals das Argument. Offenbarung 20, Vers 4 spricht über die erste Auferstehung zu Beginn des 1000-jährigen Reiches. Korrekt. Ja? Da werden Menschen, die in der Drangsalzzeit den Diktator, das Tier, nicht angebetet hatten, auch nicht sein Götzenbild, und die haben auch dieses Mahlzeichen des Antichristen nicht akzeptiert, und sie wurden lebendig. Und dann herrschen sie mit Christus 1000 Jahre, und es wird gesagt, dies ist die erste Auferstehung. Ja, das ist von der ersten Auferstehung die Rede. Weiter. Bei der Entrückung werden die Toten auferstehen. Ja, 1. Thessalonicher 4, Vers 16 sagt das. Bei der Entrückung werden die Toten in Christus auferstehen. Folgerung, also muss die Entrückung nach der Drangsal stattfinden. Versteht man? Weil die erste Auferstehung ja stattfindet zu Beginn des 1000-jährigen Reiches. Die Gläubigen der Gemeinde werden auferstehen. Also müssen sie zu Beginn des 1000-jährigen Reiches nach der Drangsal auferstehen, denn das ist die erste Auferstehung. Nun, wir haben die Antwort bereits gefunden. Ich lese hier die Antwort, die Entgegnung vor. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 4, nicht, dass alle Toten auferstehen werden. Es wird hier nur von denen, die in der Zeit der Gerichte verfolgt werden, gesprochen. Also wird gerade gesprochen von denen, die das Tier nicht angebetet haben. Das ist heute noch nicht der Fall, gar nicht möglich. Die das Bild nicht angebetet haben, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben. Das sind also gerade solche, die dann sterben müssen als Märtyrer, weil sie gerade in der Zeit eben des Antichristen sich diesem Abfall nicht gebeugt haben werden. Also wird nicht gesprochen von allen Toten aus den früheren Zeiten. Wird gerade spezifisch von denen gesprochen, von denen wir gesagt haben, das ist nach der Entrückung. Das sind Gläubige nach der Entrückung, nicht wahr? Die durch die Drangsal gehen und dann eben das Mahlzeichen auch nicht annehmen werden. Und jetzt ganz wichtig. Es gibt 4 Phasen der ersten Auferstehung. Natürlich ist das die erste Auferstehung. Aber schon die Auferstehung des Herrn Jesus gehört zur ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung zum Leben. Im Gegensatz zur Auferstehung zum ewigen Gericht. Das ist die zweite Auferstehung. Das ist schrecklich. Aber die hat verschiedene Phasen und wir haben doch gerade gelesen in 1. Korinther 15, ab Vers 20, Christus der Erstling. Sodann die, die ihm angehören bei der Ankunft. Ja, da haben wir gesehen, ein jeder nach seiner Abteilung. Es gibt also verschiedene militärische Abteilungen der ersten Auferstehung. Christus, schon lange geschehen. Dann bei der Entrückung, das ist Phase 2, aber immer noch der ersten Auferstehung. Und dann kommt noch was. Dann kommt noch was. In Offenbarung 11, Vers 12, da geht es ja gerade um die Zeit der Gerichte in der Offenbarung. Und ich lese über die 2 Zeugen in Jerusalem. Offenbarung 11, Vers 3. Und ich werde meinen 2 Zeugen Kraft geben. Und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Die werden nämlich schon in Zacharja 4 erwähnt. Das ist ein Rückverweis. Diese zwei Männer. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, eben von 1260 Tagen, das sind 3,5 Jahre. Übrigens, die ersten 3,5 Jahre von diesen 7 Jahren. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, also der kommende Diktator, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, das ist Jerusalem. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Obwohl im Nahen Osten muss man sofort am gleichen Tag begraben. Das ist also ein Skandal, was da geschieht. Und die, die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Weil diese zwei Propheten, die quälten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Und große Furcht fiel auf die, die sie anschauten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und ihre Feinde schauten sie an. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel. Und 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Und die übrigen wurden von Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Ja, jetzt sehen wir, das sind nicht die zweiten 3,5 Jahre. Denn bei den zweiten 3,5 Jahren wird es so sein, der Herr Jesus wird ja kommen als Richter der Welt nach 1560 Tagen. Und dann wird keine Zeit mehr sein, um sich Geschenke zu schicken und sich zu freuen. Darum muss das bei den ersten 3,5 Jahren sein. Ja, ist ganz logisch. Aber jetzt sehen wir, die werden schließlich getötet werden und dann auferstehen und sogar in den Himmel fahren. Also diese Auferstehung ist auch eine Phase der ersten Auferstehung. Aber nur die zwei. Also es gibt auch da wieder eine Abteilung. Jeder nach seiner Abteilung. Und so habe ich hier aufgeführt, erstens Christus, 1. Korinther 15, 20. Zweitens die Gemeinde bei der Entrückung zusammen mit den AT-Gläubigen. 1. Korinther 15, 23, Hebräer 11, 40 sagt, dass die AT-Gläubigen nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Den Auferstehungsleib bekommen. Drittens, die zwei Zeugen, Offenbarung 11, Vers 12. Viertens, die Märtyrer der antichristlichen Zeit, Offenbarung 20, 4. Das ist alles die erste Auferstehung. Aber man muss diese Phasen unterscheiden. Man beachte, nebst den Auferstandenen aus der Drangsal werden noch andere erwähnt, die auf Thronen sitzen. Ja, haben wir das gesehen. Offenbarung 20, 4. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Bitte, wer sind die? Auf den Thronen. Und dann heißt es zusätzlich, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und an ihrer Hand, und sie wurden lebendig. Ja, das sind ja zwei Gruppen. Da gibt es schon solche, die sind schon bereits auf den Thronen. Wer sind das? Das sind eben die Entrückten im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde und Paulus sagt ja in 1. Korinther 6, 1 bis 4, dass die Gläubigen der Gemeinde einmal die Welt richten werden. Und darum, die sitzen da auf den Thronen. Und dann kommen eben diese Märtyrer der Drangsalzzeit dazu, werden lebendig und die gehören zur ersten Auferstehung. Ja, Phase 4. Und dann geht alles auf. Also all diese 8 Punkte sprechen nicht gegen, sondern sind gerade wieder Argumente, die befestigen die Entrückung vor der großen Drangsal. Und jetzt kommen wir zu Hauptteil 3. Und das in 10 Minuten. Wir kommen jetzt zum Teil 3 auf dem Skript. Argumente für in der Mitte der Drangsal und ihre Widerlegung. Erster Punkt. Die Siegelgerichte und die 6 Posaunengerichte sind Gerichte durch die Menschen. Erst ab der 7. Posaune kommt der Zorn Gottes. Und diese 7. Posaune sei auch das gleiche wie die letzte Posaune der Entrückung nach 1. Korinther 15, 52. Also eigentlich sind hier gerade 2 Argumente ineinander hineingebaut. Ich erkläre nochmal, was gemeint ist. Da wird behauptet, also in der Offenbarung, diese 7 Siegelgerichte und 6 Posaunengerichte, die könne man noch nicht bezeichnen als der Zorn Gottes über diese Welt, sondern das sei gewissermaßen, das seien Gerichte, die der Mensch verursachen werde. Das sind quasi Gerichte durch den Menschen, aber nicht Gerichte Gottes. Warum wird das so betont? Weil wir doch letztes Mal bei den 16 Argumenten für die Entrückung vor der großen Drangsal, da hatten wir Punkt 10. Die Gemeinde wird gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Das steht so in Römer 5, 9 bis 10, dass wir vor dem Zorn gerettet werden. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, der uns errettet vor dem Zorn. Und da haben wir gesehen, also das weist darauf hin, dass die Gemeinde eben noch vor den Zorngerichten der Offenbarung in den Himmel geführt wird und gerettet wird, nicht aus dem Zorn, sondern apo auf Griechisch. Apo ist eine Präposition, die kann man plastisch so veranschaulichen. Man macht einen Kreis und von dem Kreis aus eine Linie, ein Pfeil. Also von dem Kreis weg, das ist apo. Also nicht aus dem Kreis heraus, ja, sondern grad vom Kreis weg. Und darum, wenn es heißt, wir werden gerettet vor dem kommenden Zorn, apo heißt also, dass die Gemeinde nicht in den Zorn hineinkommt. Das ist von der Präposition apo im Griechischen ganz klar. Ja, wie sagen die, nein, diese Siegelgerichte und 6 Posaunengerichte, das ist nicht der Zorn Gottes. Das sind Gerichte, die durch den Menschen ausgeführt werden. Und erst die 7. Posaune sei dann der Zorn Gottes. Jetzt hoffe ich, versteht man das Argument. Aber jetzt schauen wir die Widerlegung an. Auch die Siegelgerichte sind Gottes Gerichte. Das Lamm öffnet die Siegel und veranlasst diese Gerichte vom Thron Gottes her. Schlagen wir mal auf. Offenbarung 4, Vers 1. Da wird Johannes in den Himmel entrückt. Und dann im Himmel sieht er den Thron Gottes, Kapitel 4 beschrieben. Und das geht direkt weiter, Kapitel 5. Dann sieht er, wie Gott auf dem Thron im Himmel ein Buch in Händen hält. Und dann wird gefragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Niemand ist würdig, nur der Herr Jesus, das Lamm Gottes. Der Herr Jesus nimmt dieses Buch mit 7 Siegeln und dann öffnet er diese Siegel. Und zwar ein Siegel nach dem anderen. Und jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, kommt ein Gericht über diese Erde. Eben die apokalyptischen Gerichte. Apokalypse ist ja das Fremdwort für Offenbarung. Also die Gerichte der Offenbarung. Das beginnt in Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eins von den 7 Siegeln öffnete. Und ich hörte eins von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und damit er siegte. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ein anderes feuerrotes Pferd zog aus, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dass sie einander schlachteten. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Und so weiter. Also, das Buch mit den 7 Siegeln ist das Buch der Ratschlüsse Gottes bezüglich der Gerichte, die über diese Welt kommen werden. Und indem also das Lamm Gottes, der Herr Jesus, ein Siegel öffnet, kann das Buch schon bis zu einem gewissen Grad gelesen werden. Und dann geschieht das, was da in dem Ratschluss Gottes vom Thron Gottes im Himmel her eben geplant wurde. Und mit jedem Siegel kommt ein schreckliches Gericht über die Welt. Zum Beispiel beim 4. Siegel heißt es, dass da der 4. Teil der Erde getötet wird. Man denkt, heute 8 Milliarden, so ungefähr. Und ein Viertel wäre nach den heutigen Zahlen 2 Milliarden Menschen, die umkommen. Und diese Gerichte werden also so ausgelöst, bei jedem Siegel geschieht etwas, außer beim 7. Da geschieht zuerst nichts. Man denkt, wie? Eine Stille von einer halben Stunde im Himmel. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Dann bereiten sich im Himmel 7 Engel und ein nach dem anderen posaunt. Und bei jeder Posaune kommt ein schreckliches Gericht auf diese Erde. Und wiederholt ein Gericht eben vom Himmel her über die Erde. Bei jeder Posaune, aber bei der 7. passiert nichts. Man denkt, was ist denn das? Aber später wird beschrieben, wie 7 Engel im Himmel, goldene Opferschalen im himmlischen Tempel bekommen, und wenn sie die Schale kippen auf die Erde, kommen direkte Schläge aus dem Himmel auf die Erde. Und bei der siebten Schale ein so großes Erdbeben, wie es nie eins zuvor gegeben hat. Und alle Städte der Nationen brechen zusammen, und dann kommt der Herr Jesus aus dem Himmel. Offenbarung 19,11. Jetzt versteht man also den Zusammenhang. 7 Siegelgerichte. Das ist der Ratschluss Gottes für diese kommende Zeit der Gerichte. Aber das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichte. Wobei das 7. Posaunengericht besteht aus 7 Schalengerichten. Also so haben wir 7er Serie, führt hinüber in die nächste 7er Serie, nächste 7er Serie. Und jetzt wird eben da behauptet, nur die 7. Posaune, das sei Gottes Zorn. Das heißt, die Gemeinde wird alles noch erleben und erst es wird gerettet werden von dem Zorn Gottes, das heißt bei der 7. Posaune. Das wird sie nicht mehr erleben. So werde sie dann aus der Mitte der Drangsal entrückt. Aber eben, das ist nicht korrekt, denn auch die ersten Siegelgerichte sind Siegel, sind Gerichte Gottes, die vom Himmel, vom Thron Gottes her verursacht werden. Gott auf dem Thron hat das Buch der sieben Siegel in der Hand. Das Lamm Gottes nimmt das Buch, öffnet es und vom Himmel her wird das ausgelöst, was da kommt. Und das erste Siegelgericht ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd mit einer Krone. Und wie schon gesagt, das ist nicht Corona, sondern das ist der Antichrist. Dieser gekrönte Kriegsmann auf einem weißen Pferd ist nämlich die Imitation von Christus. Wenn Christus kommt in Herrlichkeit, Offenbarung 19,11, kommt er auf einem weißen Pferd. Auf seinem Haupt trägt er viele Diademe, er ist gekrönt. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Merkt man die Parallelen? Und nun, Antichrist, das Wort aus 1. Johannes 2, Vers 18. Der Antichrist kommt. Das Wort Anti bedeutet im Griechischen gegen, aber auch anstelle von. Und in Matthäus 2 zum Beispiel heißt es von einem König, der König wurde anstelle seines Vaters. Und anstelle heißt Anti auf Griechisch. Der Antichristus, das ist der, der sich an die Stelle des wahren Christus setzt und sagt, ich bin der Messias. Und eben, der Antichrist wird kommen, aber das wird ein Gericht Gottes sein. Denn in 2. Thessalonicher 2, sind wir schon wieder bei dieser Stelle, die hat es in sich. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also das Kommen des Antichristen mit seinem Irrwahn, der Verführung, ist ein Gericht Gottes. Es steht hier, sendet ihnen Gott. Und dieses Gericht ist ein Gericht Gottes, nicht einfach ein Gericht der Menschen. Und so kann man eben nicht sagen, das ist nicht der Zorn Gottes, sondern das ist quasi das Gericht der Menschen. Nein, Gott benutzt in seinen Gerichten immer wieder Menschen. Zum Beispiel hat er Assyrien benutzt als Zuchtrute gegen Israel. In Jesaja 10 sagt er, hey Assyrer, das kurz zeigen. Jesaja 10, 1 bis 4, ist der Assyrer in der Endzeit und 12 bis zum Schluss auch der Assyrer der Endzeit, aber Jesaja 10, Vers 5 ist es der Assyrer zur Zeit von Jesaja. Wehe, Assur, Rute meines Zorns und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Gegen eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und ihn gegen das Volk meines Grimmes entbieten, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben wie Straßenkot. Ja, da wird klar gesagt, Assyrien war die Route des Zornes Gottes. Als 722 die assyrische Armee die 10 Stämme Israels vernichtete, das Reich vernichtete und die Bürger nach Assyrien in die Gefangenschaft wegführte. Das war der Zorn Gottes, aber ausgeführt durch eine ungerechte Nation, die dann später auch gerichtet werden sollte, wie die Verse sagen. Aber hier wird ganz klar gesagt, und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Und darum ist also diese Darstellung, das sei nicht der Zorn Gottes in der Offenbarung. Das ist vollkommen falsch. Das ist nicht biblisch gedacht. Und jetzt kommt noch was dazu. Die siebte Posaune löst ja die sieben Zornesschalen aus. Und da sieht man ganz direkte Schläge aus dem Himmel, aber auch durch Menschen. Ich kann das zeigen, Offenbarung 16, da heißt es, die sechste Schale, Offenbarung 16, 12. Und der sechste goss seine Schale auf den großen Strom, den Euphrat, aus. Und sein Wasser versiegte, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Ach so. Das ist ein Gericht aus dem Himmel, aber das Ziel ist, damit Armeen aus dem Orient in den Weltkrieg eingreifen. Und das ist der Zorn Gottes. Aber auch wieder indirekt. Sogar eben da am Schluss der Drangsal. Und damit kann man also sagen, diese Behauptung, dass der Zorn Gottes erst beginnt bei der siebten Posaune, das stimmt überhaupt nicht. Es beginnt eben schon bei diesen Siegelgerichten, die aber heute noch zukünftig sind. Das wird erst geschehen, wenn der Antichrist offenbar wird. Und das ist das erste Gericht. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, aber der, der jetzt noch zurückhält, muss weggehen und dann kann der Gesetzlose offenbar werden. Das heißt, es braucht die Entrückung und dann kann der Antichrist kommen. Und dann ist eigentlich eben noch ein zweites Argument verpackt. Die siebte Posaune, das sei eben die letzte Posaune der Entrückung. Nach 1. Korinther 15, 52. Und warum geht das nicht? Ja, es ist eben so, dass die siebte Posaune gar nicht die letzte Posaune ist. Wenn schon, wäre die große Posaune nach der Drangsal, nämlich, das haben wir gelesen, Matthäus 24, 31, das wäre die letzte Posaune. Also der Ausdruck, die letzte Posaune, würde dann gar nicht passen auf die siebte Posaune. So, wenn schon, auf die große Posaune von Matthäus 24, 31. Aber das ist nicht Entrückung, sondern das ist die große Posaune von Jesaja 27, 12 bis 13. Und das ist die Posaune, bei der Israel versammelt wird. Israel versammelt wird, nicht in den Himmel, sondern nach Jerusalem. Und damit ist das Ganze am Boden. Dann zweiter Punkt. Mit der siebten Posaune wird das Geheimnis vollendet werden. Offenbarung 10, Vers 7. Das Geheimnis der Entrückung wird dann erfüllt werden. 1. Korinther 15, 52. Da muss ich auch ein paar Sachen erklären. Wir lesen die Bibelstelle. Offenbarung 10, Vers 7. Da sieht Johannes einen Boten, der einen Fuß setzt auf das Meer, den anderen auf die Erde. Und dann lesen wir in Vers 7, ich lese schon Vers 6, er schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist. Und das Meer und das, was in ihm ist. Dass keine Frist mehr sein wird. Also kein Aufschub mehr. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet. Wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Also was wir festhalten müssen, hier wie gesagt, in der Zeit der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Gut. Und dann müssen wir noch lesen, 1. Korinther 15, 51. Da sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also hier wird gesagt, dass das im Zusammenhang mit der Entrückung und der Verwandlung des Körpers und der letzten Posaune, dass das ein Geheimnis ist. Und jetzt die Verknüpfung. In Offenbarung 10, Vers 7 heißt es, bei der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Folglich, die Entrückung wird erst dann stattfinden. Was sagen wir dazu? Ich lese vor. Die Entgegnung auf dem Skript. Allein in den Paulusbriefen gibt es 8 verschiedene Geheimnisse. Ja, da wäre es noch interessant, wenn jemand dieses Argument bringt, das ist die Entrückung, Offenbarung 10, Vers 7, Geheimnis Gottes wird erfüllt. Ich würde gerne so einem Bruder fragen, und wie heißen die 8 Geheimnisse in den Briefen des Paulus? Und wie heißen die 3 Geheimnisse in der Offenbarung? Und was ist mit den Geheimnissen des Reiches der Himmel in Matthäus 13 bis 25? Und dann müsste man je nachdem dann feststellen, das ist gar nicht bekannt. Also nicht mal die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Im Epheserbrief gibt es das Geheimnis seines Willens. Epheser 1, das Geheimnis des Christus, Epheser 3. Das Geheimnis der Ehe zwischen dem Messias und der Gemeinde, Epheser 5. Dann gibt es das Geheimnis der Vollzahl der Nationen, Römer 11. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2. Und so weiter und so fort. Und eben in der Offenbarung gibt es das Geheimnis der Sterne, der 7 Sterne, das Geheimnis des Babylon und das Geheimnis des Tieres. Und da kommen noch die Geheimnisse des Reiches der Himmel dazu. Ja, also ich will damit sagen, das muss man umfassend anschauen, das Geheimnis, das Thema Geheimnis. Und was man sagen kann grundsätzlich, Geheimnisse beinhalten Wahrheiten, die von Ewigkeit her in Gott verborgen waren. Durch das ganze Alte Testament keinem Propheten und auch keinem Engel mitgeteilt wurde. Und erst neutestamentlich, das sagt Paulus in Epheser 3, den Aposteln und Propheten hat Gott das jetzt geoffenbart durch den Geist. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Wir dürfen das wissen. Leider ist es für manche Christen noch ein Geheimnis, aber es sollte nicht so sein. Wir sollten alle die Geheimnisse kennen. Auf Sermon Online gibt es einen Vortrag von mir über die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Als Beispiel. Aber eben, jetzt müssen wir anschauen, das Geheimnis seines Willens in Epheser 1, das ist genau das, was gemeint ist in Offenbarung 10. Ich zeige warum. Epheser 1, 3 bis 14, der längste Satz in der Bibel. Ein Satz. Der Apostel Paulus quillt über, obwohl er in Gefangenschaft ist in Rom, über all diese Reichtümer des Glaubens in Christus. Er spricht darüber, dass wir auserwählt worden sind vor Erschaffung der Welt. Und dann lese ich daraus heraus in Vers 9. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien. Es ist Konzentrat. Aber ich baue auf. Das Geheimnis seines Willens, das steht in Verbindung mit der Fülle der Zeiten. Das ist ein Ausdruck für das tausendjährige Friedensreich. Das wird alle früheren Zeitalter zu einem absoluten Höhepunkt hier auf der Erde führen. Und Gottes Ziel ist, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das heißt, das ganze Universum, das was in den Himmeln ist und das was auf der Erde ist, soll alles durch Christus beherrscht werden. Aber das ist ja gar kein Geheimnis gewesen im Alten Testament. Das kann man im Alten Testament nachlesen. Dass Christus über alles regieren wird. Jesaja 11, Psalm 72, Jesaja 65 und. Das ist ein Hinweis. In all den Stellen über die Geheimnisse werden Dinge genannt, die schon bekannt sind. Und dann muss man den wesentlichen Teil, der eben neu ist, nicht bekannt war, den muss man heraussuchen. Und der steht immer in Verbindung mit der Gemeinde, die im Alten Testament nie erwähnt wird. War ein Geheimnis, verborgen in Gottes Herzen. So kostbar war es für ihn. Er wollte es erst in der Zeit, wenn der Herr Jesus kommen würde, dann schließlich offenbaren. Und hier ist das Geheimnis folgendes. Vers 11, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Die Gemeinde wird nämlich im tausendjährigen Reich auch mit dabei sein. Das war im Alten Testament nirgends gesagt. Da gibt es die Nationen, es gibt Israel als höchste Nation. Aber dann wird die Gemeinde erwähnt. Und die Gemeinde ist nach Epheser 5 die Braut des Christus. Das heißt, die Gemeinde wird an der Seite des Königs alles mit dem König teilen und daran Anteil haben. Das ist das Geheimnis seines Willens. Und nun sagt Offenbarung 10, Vers 7, in den Tagen der siebten Posaune wird das Geheimnis vollendet werden. Die siebte Posaune wird ja noch die letzten Gerichte, die sieben Schalen, die wie Schläge auf die Erde kommen, eins nach dem anderen. Übrigens sind das keine Flaschen, die die Engel kippen. Wenn eine Flasche kippt, dann macht es so. Ja? Darum heißt auf Hebräisch Flasche Bakbuk. Das ist wortmalerisch, wie es klingt beim, und es gibt ein Wortspiel im Buch Nahum, dass eben Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, wird ausgeleert und entleert werden. Und der Prophet sagt, dass das Gericht über Ninive, das im Jahr 612 dann zum Zusammenbruch des Assyrerreiches geführt hatte, das wird in, ja, ich gebe das kurz an als kleiner Exkurs, Nahum 2, da heißt es in Nahum 2, Vers 7. Denn es ist beschlossen, sie, Ninive, wird entblößt und weggeführt werden. Und dann in Vers 9 am Schluss heißt es, Leere und Entleerung und Ausleerung. Leere und Entleerung und Ausleerung. Auf Hebräisch. Buka, buka, bulaka. Das sind alles andere Wörter. Die sind nicht verwandt mit Bakbuk, Bakbuk, Bakbuk. Aber es ist bewusst vom Propheten, also durch den Heiligen Geist, so inspiriert und wortmalerisch die Flasche, die man ausleert. Buka, buka, bulaka. Ja? Bakbuk, bakbuk, bakbuk. Und eben, der langen Rede kurzer Sinn. diese goldenen Schalen in der Offenbarung, der Ausdruck im Griechischen bezeichnet eben die Opferschalen voll Blut, die ausgeleert wurden am Altar. Die Engel kippt auf das Meer und das Meer wird zu Blut. Offenbarung 16. Und das geht also eben bei der Schale so. Alles auf einen Schlag. Und so werden diese Schläge kommen, nicht wie damals über Ninive, wie eine Flasche, aber dann war es wirklich entleert und Ninive war dem Erdboden gleich und wurde dann verschüttet und man wusste nicht mehr, wo die Stadt war, so dass Voltaire gespottet hat, diese Stadt hat es nie gegeben. Und dann ein Jahrhundert später hat Pierre Botta den Spaten angesetzt und man hat Ninive entdeckt. So wie es im Buch Nahum heißt, du wirst verborgen sein. Ja? Und dann wieder entdeckt. Ja, aber eben da werden diese Schläge direkt auf die Erde fallen. Aber auch dort haben wir gesehen, wird es auch indirekt sein über Nationen. Und dann kommt der Herr Jesus und wird das tausendjährige Reich aufrichten. Das heißt also, in den Tagen der siebten Posaune wird das Geheimnis seines Willens in Erfüllung gehen. Die Gemeinde wird die Herrschaft mit dem Messias Jesus im tausendjährigen Reich an seiner Seite teilen. Das ist gemeint, nicht die Entrückung. Die Entrückung wird eben geschehen vor dem Zorn. Weiter, Punkt 3. Die Entrückung der zwei Zeugen. Das haben wir jetzt auch schon gelesen. Offenbarung 11, Vers 12 symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Ob. Also, hier wird argumentiert, diese zwei Zeugen sind nicht zwei Männer, die es einmal geben wird in Jerusalem, sondern das ist einfach ein Symbol für die Gemeinde. Und die werden ja dann getötet werden, und dann haben wir gelesen, nach 3,5 Tagen auferstehen und schließlich in den Himmel hinaufgehen. Ja, sie werden entrückt werden. Das ist korrekt. Aber das sei die Gemeinde. Wenn das stimmen würde, muss man sich mal überlegen. Ich habe hier geschrieben, Entgegnung. Die zwei Zeugen sind zwei Männer, die 1260 Tage predigen werden. Also nicht 2000 Jahre. Die Gemeinde hat das Zeugnis seit 2000 Jahren. Aber die 1260 Tage. Ja, das ist nur symbolisch. Ja, bitte. In der Offenbarung gibt es noch mehr Zahlen. Sind die auch symbolisch? Ja, natürlich. Das tausendjährige Reich ist auch nicht 1000 Jahre. Okay. Aber wie ist das mit den 7 Sendschreiben? Sind das 7 oder sind das 8? Oder 6 oder 15. Nein. Das Sendschreiben an Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. 7. Also die Zahl 7 in der Offenbarung meint 7. Und wie ist das eigentlich mit den 7 Siegeln? Steht, das Lamm öffnet das erste Siegel, zweite, dritte, siebte. Es sind nicht 8 Siegel. Es sind auch nicht 23 Siegel. Es sind genau 7. Ja, aber hat das auch eine symbolische Bedeutung? Ja, natürlich. Denn 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Denn in diesen 7 Siegeln ist das vollkommene, vollständige Gericht Gottes enthalten. Also symbolisch und wörtlich schließt sich nicht einfach zwingend aus. Und so ist das durch die ganze Offenbarung hindurch. Wenn gesprochen wird von 7 Engeln, sind 7 Engel und nicht 8. Und wenn gesprochen wird von 1260 Tagen, dann wird sogar gesagt, das sind 42 Monate. Okay? 1260 durch 42 gibt 30. Also ich tue es so, wie wenn ich rechnen würde. Ich weiß ja auswendig. Aber so wäre es mit dem Taschenrechner. Ja, 30 gibt schon Leute, die können besser rechnen als ich. Aber dann ist ein Monat 30 Tage. Ja? Das ist das Mond-Sonnenjahr von 360 Tagen, das hier verwendet wird. Jeder Monat hat genau 30 Tage. Ja, aber das sind nicht Jahre, das sind Tage. und die entsprechen 42 Monaten. Und drum, da wird etwas in den Text hineingedrückt, was einfach nicht dasteht. Also, zwei Zeugen in Jerusalem, das ist auch wieder symbolisch. Jerusalem, ein Symbol für die ganze Welt. Die Gemeinde hat ja ein Zeugnis in der ganzen Welt. Nein, in Jerusalem. Da, wo ihr Herr gekreuzigt wurde, steht. Und jetzt, wie evangelisieren die? Vers 5. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er so getötet werden. Oh. Ich meine, ich denke an jeden bösen Schuss im Internet. Ja? Auf mich, dann würde das bedeuten, oder für jeden anderen Gläubigen würde das bedeuten, die kommen dran, Feuer aus dem Mund und sie müssen getötet werden. Wie? Und dann heißt es, diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihr Weissagen kein Regen falle. Also wenn jemand uns die Gemeinde angreift, dann sagen wir so, fertig. Kein Regen mehr. Trockenheit. Und zwar 3,5 Jahre. Trockenheit. Dann kann man dann vom Klimawandel sprechen. Und dann heißt es weiter, sie haben Gewalt, Wasser in Blut zu verwandeln. Also plötzlich unsere Feinde, wenn sie zu Hause den Hahn öffnen, Blut. Also, und dann jede Plage und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Das ist nicht das Zeugnis der Gemeinde. Wir leben in der Zeit der Gnade. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5, 44, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Und dass wir die eben gegen uns übel reden, dass wir ihnen das Gute wünschen. Das heißt segnen. Und da merken wir, das ist ein anderes Zeitalter. Die werden Zeugen sein nach der Entrückung in der Zeit der Gerichte. Aber die Gemeinde hat das Zeugnis der Gnade in der jetzigen Zeit. Also die Gemeinde, habe ich geschrieben, hat den Auftrag der Predigt schon seit fast 2000 Jahren. Ihr Zeugnis ist von der Gnade gekennzeichnet. Während in der Zeit der Gerichte, diese zwei Zeugen werden ein Zeugnis des Gerichts weitergeben. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Das ist verheerend. Da wird man plötzlich eben lehren, die Gemeinde, die soll quasi gegen die Feinde vorgehen. Nein, das machen wir nicht. Und wir stellen uns auch unter die Regierungen. Und wir haben keinen Auftrag für eine Revolution und so weiter. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Offenbarung 14, 14 bis 16. Das beschreibe die Entrückung vor dem Zorn Gottes in Offenbarung 16. Lesen wir Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Also von Entrückung steht jetzt da nichts. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Muss ja nicht immer genau der Ausdruck vorkommen. Aber wovon ist hier die Rede? Der Sohn des Menschen kommt auf der Wolke. Ja, das entspricht genau Matthäus 24. Nach der Drangsal wird der Sohn des Menschen auf den Wolken kommen. Und dann eben eine Ernte ausführen mit der Sichel, also Getreideernte. Nun habe ich hier geschrieben, der Text spricht von dem Kommen des Menschensohnes auf einer Wolke zum Gericht, das als Ernte dargestellt ist. Das Kommen des Menschensohnes auf den Wolken verweist zurück auf Daniel 7, 13 bis 14, wo es um das Kommen zum Gericht, zum Endgericht geht. Das hat mit der Entrückung gar nichts zu tun. Die Sammlung Israels wird mit einer Getreideernte verglichen. Jetzt kommen wir wieder zur Stelle mit der großen Posaune. Dort haben wir doch gelesen, dass Gott im Zusammenhang mit Israel bei der großen Posaune eine Ernte durchführen wird. Aber vielleicht haben wir das gar nicht mehr im Kopf. Merkt man, wie viel in einer Stelle drin ist. Und wir gehen so ein paar Stunden durch so viele Stellen hindurch. Also das kann keiner einfach so verarbeiten. Das muss man nachher nochmals wiederkäuen. Und nochmals und nochmals. Und es wird geschehen, an jedem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen. Von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einen nach dem anderen, ihr Kinder Israel. Und dann kommt die große Posaune. Ja, gerade die Sammlung Israels wird verglichen mit einer Getreideernte, wo dann schließlich Spreu wird geschieden und eben die guten Körner werden gesammelt. Das sind die Auserwählten aus Israel in Jesaja 27 und so genau auch in der Offenbarung. Das ist nicht Entrückung. Aber wieso wird denn das Kommen des Herrn in Offenbarung 14 beschrieben? Und das Kommen als Richter wird doch beschrieben in Offenbarung 19, Vers 11. Tja, das hat schon manche verwirrt. Ich habe ganz gescheite Bücher zu Hause. Und unter anderem einen gescheiten Kommentar, theologischen Kommentar über die Offenbarung. Und da wird der Text nicht einfach auf Deutsch wiedergegeben, sondern gerade auf Griechisch. Und Vers für Vers wird da gerade vom Griechischen her argumentiert. Also wer nicht Griechisch kann, der kommt gar nicht raus bei diesem gescheiten Kommentar. Und in diesem gescheiten Kommentar steht, die Offenbarung sei eigentlich chaotisch. Und das ist Gottes Lästerung. Gottes Wort als chaotisch zu beschreiben. Begründung, in der Offenbarung, plötzlich wird da nach Gerichten über die Wiederkunft Christi gesprochen und dann geht es weiter, wieder Gerichte. Und dann kommt wieder die Wiederkunft und dann geht es weiter, wieder Gerichte. Und wieder die Wiederkunft Christi. So, chaotisch, sagen die. Anstatt einfach zu sagen, wir haben in unserem Kopf ein Chaos. Aber das Wort Gottes ist vollkommen. Und es ist eben so, die Offenbarung ist ja aufgebaut, ganz zeitlich in der Reihenfolge. Das Lamm Gottes nimmt das Buch mit den sieben Siegeln, 1, 2, 3 bis 7. Und aus dem siebten Siegel, haben wir gesehen, kommen 1, 2, 3, 4 bis 7 Posaunen. Und aus der siebten Posaune, 1, 2, 3, 4 bis 7 Schalen. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Aber dieser genaue zeitliche Ablauf nach dem Ratschlussbuch Gottes, der sieben Siegel, der Zorn Gottes über diese Welt, wird zwischendurch unterbrochen durch einen Einschub. Und zwar gibt es genau sieben Einschübe. Wunderbar. Nicht sechs, nicht acht, sieben Einschübe. Und die Einschübe sind immer vor Nummer eins, zwischen sechs und sieben. Vor Nummer eins, zwischen sechs und sieben. Vor Nummer eins, zwischen sechs und sieben. Und dann wieder nach sieben, das entspricht immer vor eins, ja? Also nach einem ganz genauen literarischen Schema. Und jetzt ist es so, in diesen Einschüben wird der Hintergrund dieser Gerichtszeit beschrieben. Und da wird, je nachdem, wieder ein Rückblick gemacht in die Vergangenheit. Das macht man bei Filmen auch. Also Filmregisseure sind Künstler, aber Künstler sind oft unmoralisch. Darum sind so viele Filme unmoralisch. Aber es gibt auch gute Filme, nur nicht so viele. Aber gute Filme und künstlerisch. Also der Filmregisseur, der macht zwischendurch, was man nennt, ein Flashback. Plötzlich geht es in die Vergangenheit. Aber da muss er nicht hinschreiben, jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1932. Ja? Der Zuschauer, der etwas versteht, wie Filme funktionieren, der weiß es sofort, jetzt geht er zurück. Und manchmal gibt es plötzlich einen Sprung in die Zukunft. Dem sagt man Flash Forward. Und das geschieht genau in der Bibel auch. In Offenbarung. Da wird in dieser, wird zurückgeblendet, zum Beispiel die Geburt Christi in Offenbarung 12. Die Frau mit der Sternenkrone ist in Wehen, gebiert den männlichen Sohn nach Psalm 2, der Messias, der dann getötet werden sollte durch den Drachen und das durch Herodes. Und dann wird er zu Gott entrückt, das ist dann die Himmelfahrt. Und da haben wir das Phänomen der Zeitraffung. Das ist auch etwas, was man aus dem Film kennt, im Zeitraffer. Also wird zurückgegangen und dann wird in die Zukunft. Und darum gibt es zwischendurch immer wieder einen Ausblick auf die Wiederkunft Christi am Ende. Und dann geht es wieder zurück. Und dann geht es wieder weiter. Und so ist die Offenbarung aufgebaut. Und eben bei Filmen gibt es Leute, die sagen, ich komme nicht mehr draus. Wo sind wir jetzt? Ach, das war ein Rückblick. Ach so, hätte ich das irgendwie merken müssen. Und dann plötzlich, ja, was ist jetzt das? Nein, das ist nur ein Vorgriff in die Zukunft. Ach so. Ja, und diese solche Theologen, die sagen, das sei ein Chaos. Das sind wie Leute, die nicht rauskommen, wie man Filme anschaut. Ja, ist traurig, aber ich meine, Filme ist ja egal. Und Menschenwerk, aber es geht um Gottes Wort. Und darum braucht es Ehrfurcht vor dem Wort. Wenn wir etwas nicht verstehen, einfach stehen lassen. Der Herr weiß es schon. Und am Schluss, die Auslegung muss aufgehen wie ein Puzzle. Und wenn man dann tausende Puzzle hat und einfach reindrückt und es geht gar nicht und schon ist es kaputt. Ist doch schade für den Nächsten, der damit spielen will. Nein, wenn es nicht geht, dann ist es falsch. Und so ist es auch bei der Auslegung, wenn es nicht aufgeht, dann ist es falsch. Und jetzt gehen wir zu dem Punkt 5. Offenbarung 3, Vers 10. Tereoek in Offenbarung 3, Vers 10 bedeutet bewahren aus. Die Gemeinde muss in die Stunde der Versuchung hinein und wird aus ihr heraus entrückt werden. Wir schlagen auf, Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also, hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. So in der Elberfelder. Jetzt ist es tatsächlich so, im Griechischen heißt es Tereoek. Und wenn man dann das Wörterbuch nimmt, sieht man, Ek kann unter Umständen bedeuten aus. Und darum wollen die übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Aber das Wörterbuch sagt auch, es bedeutet vor. Jetzt könnte man sagen, ja, man kann übersetzen, wie man will. Wer gerne in die Drangsal will, beziehungsweise hier wird gar nicht von der Drangsal gesprochen, sondern die Stunde der Versuchung. Das ist die Epoche, wenn der Antichrist kommt, um die Menschen, das erste Siegel, zu verführen. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben. Das ist die Stunde der Versuchung. Griechisch Hora, die Stunde, Hora, das bedeutet Zeitabschnitt, Periode. Der Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Johannes 4. Und da ist nicht gemeint eben 60 Minuten, sondern die Periode der Gemeinde, wo die wahren Anbeter nicht mehr mit symbolischen Opfern, sondern mit geistlichen Opfern Gott anbeten. Und die Stunde der Versuchung ist also die Periode der Versuchung. Und zwar nicht eine Stunde der Versuchung. Es gab viele Stunden der Versuchung in der Geschichte. Vom Garten Eden an, bis heute. Und jeder hat in seinem Leben ganz besondere Stunden der Versuchung. Ja? Das geht uns ganz gut und In der Familie ist so ruhig, alles so friedlich und dann kommt irgendetwas Kleines und schon haben wir das Dach im Feuer. Oder das Feuer im Dach. Und so gibt es Stunden der Versuchung. Aber hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist die schlimmste Verführungszeit der Weltgeschichte. Wenn der Antichrist Feuer vom Himmel herabholt, Offenbarung 13, das war das Zeichen für den wahren Gott bei Elia. Und er wird ein Götzenbild zum Sprechen bringen, während Psalm 115 sagt, die Götter der Heiden sind Klötze, denn sie haben einen Mund und können nicht sprechen. Niemand von uns hat jemals irgendeine Madonna gesehen und plötzlich hat die da was erzählt. Ja? Nein, die sind tot. Und Leute knien vor solchen Bildern. Unglaublich. Aber das Bild des Antichristen wird sprechen und verlangen, dass jeder, der es nicht anbetet, getötet wird. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist die Stunde der Versuchung. Das sind nur zwei Beispiele. Und der Jesus sagt also, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber andere sagen, wir übersetzen lieber nach Wörterbuch aus. Wollen Sie so gerne da hinein? Es gibt so viele Gründe, warum wir übersetzen vor. Aber Sie wollen unbedingt aus. Und ich meine, der Ausdruck bewahren aus ist jetzt auch nicht gerade das Nonplusultra. Ja, wir würden sagen, retten aus, aber bewahren aus, das ist sprachlich ein Problem. Bewahren ist ja gerade, dass man nicht reinkommt. Und in Johannes 17 sagt der Herr Jesus, ich bitte dich, für die Jünger, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Das ist genau der gleiche Ausdruck, Tereo Ek. Und das bedeutet ja, dass die Gläubigen nicht in das Böse hineinfallen, sondern bewahrt bleiben. Eben ganz entsprechend Römer 5, und 1. Thessalonicher 1, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Apo. Und dort ist es eindeutig. Nicht so wie hier, wo im Wörterbuch das und das steht. Aber ich habe noch mehr dazu geschrieben. Die Übersetzung. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, ergibt sich unter anderem durch Vergleich mit Apo. Irgendwo so klar ist, in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Jesus, der uns errettet, vor dem kommenden Zorn. Und da geht's absolut nicht, auch nicht mit dem ausführlichen Wörterbuch, aus. Und Römer 5, 9 bis 10. Wir werden durch ihn gerettet werden vor, apo, dem Zorn. Und der Ausdruck der Zorn bezeichnet eben die Gerichtszeit der Offenbarung. Die Errettung geschieht durch das direkte Eingreifen des Herrn Jesus als Lebendige, der aus dem Himmel kommen wird. Und jetzt müssen wir noch den Zusammenhang anschauen. Der Herr Jesus sagt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Was bedeutet das eigentlich? Das Wort meines Ausharrens hat den Sinn, das Wort von dem Ausharren, von dem Warten, geduldigen Warten auf den Herrn. Also es geht darum, um das Wort über die Hoffnung der Entrückung. Und der Herr Jesus lobt die Gemeinde in Philadelphia. Du hast das Wort des Ausharrens auf mich bewahrt. Wenn wir denken, wie viele Gemeinden haben das aufgegeben und sagen, der Herr könnte jeden Tag kommen. Nein, das kann noch ganz lange gehen. Und was, Endzeit? Sind wir schon in der Endzeit? Wer sagt das schon? Das ist nicht das Wort des Ausharrens bewahren. Und dieses Wort des Ausharrens auf den Herrn bewahren bedeutet, dass wir wie Thessalonicher leben, 1. Thessalonicher 1, am Schluss, jetzt schließen wir den Kreis. Damit haben wir nämlich begonnen mit dieser Serie letztes Mal. Dort heißt es, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten aus den Himmeln. Das heißt, die Thessalonicher haben sich gesagt, jeden Tag, vielleicht heute. Weil die Bibel nie sagt, das und das müsste noch vorher geschehen. Die Entrückung hätte jederzeit sein können. Aber vor der Drangsal. Und weil wir jetzt sehen, wie die Schachfiguren für die Drangsal sich schon aufgestellt haben, weltweit, wird es natürlich immer dringlicher. Aber es war schon richtig damals. Vielleicht heute. Und der Herr sagt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Da merken wir, es geht darum, dass der Herr uns etwas ganz Besonderes als Antwort auf dieses treue Warten geben will. Nämlich, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also gerade auch dieses Wort des Ausharrens auf ihn, das sollen wir uns ja nicht rauben lassen. Halte fest! Und es gibt so viele, die sagen, ach, mein Herr verzieht zu kommen. Aber so spricht der böse Knecht in Matthäus 24. Mein Herr verzieht zu kommen. Und da beginnt er zu trinken und die Mitknechte zu schlagen. Ja, dann plötzlich hat das auch moralische, praktische Auswirkungen. Und nun haben wir also hier diese wunderbare Verheißung des Herrn, dass er uns bewahren will vor dieser schrecklichen Zeit. Jetzt könnte jemand sagen, aha, also alle die Christen, die jetzt treu festhalten und sich sagen, jeden Tag sich selber ermutigen und auch einander, vielleicht heute, wir warten auf den Herrn, nicht auf den Antichristen. Und der Herr wird kommen vor der großen Drangsal. Nur die werden entrückt werden. Denn der Herr sagt ja hier, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Ja, denen stellt das der Herr so deutlich vor, dass sie sich darüber freuen können. Aber eine gute Nachricht für die, die nicht warten oder die eben auch falsch belehrt worden sind, sie werden mit dabei sein. Es gibt keine Auswahlentrückung. Ja, diese Lehre gibt es ja auch. Gewisse gehen vorher und die anderen, die müssen noch geläutert werden in der Drangsal. Und es ist ganz einfach, um das zu widerlegen. Wir haben es gelesen und damit möchte ich schließen. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also nicht alle Gläubigen werden durch den Tod gehen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Also die schon entschlafen sind, auf dem Friedhof sind und die jetzt noch leben, wie wir hier in Hunzenschwil. Und anderswo. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, vielleicht die einen vorher und die anderen dann in der Drangsal und die anderen noch am Ende. So wie sie sich das vorgestellt haben. Aber hier sagt Paulus, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Nicht in zwei Nu, in zwei Augenblicken, sondern alle im gleichen Augenblick. Das ist nicht wunderbar? Und das Schöne ist, Paulus spricht im Korintherbrief an wahre Gläubige. Er geht davon aus, dass die Korinther sich echt bekehrt haben und spricht sie auch an als im zweiten Vers des Briefes Geheiligte in Christus Jesus, berufene Heilige. Aber es gab so viel Chaos in Korinth. Und trotzdem sagt er, alle in einem Nu. Das ist nicht eine Ermutigung. Also man muss nicht denken, da werden gewisse noch unbedingt in Drangsal gehen müssen und nur ein Teil darf vorher gehen. Nein, der Apostel Paulus sagt, alle in einem Nu. Aber er sagt, wir werden dann vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Und da wird alles zur Sprache kommen. Alles das, was im Leben nicht geordnet war und zwischenmenschlich nicht geordnet war, wird dann geordnet werden. Und dann wird auch der Lohn verteilt werden. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, dass gewisse Schaden erleiden werden, weil sie Gemeindebau gemacht haben, nicht mit Silber, Gold und Edelstein, sondern mit Holz, Heu und Stroh. Sie sagten, vielleicht diese Popmusik ist eine ganz tolle Musik und da kann die Gemeinde besser wachsen. Wird alles verbrennen. Nein, aber entrückt werden alle. Alle waren Gläubigen zusammen. Eine wunderbare Botschaft. Aber der Herr macht denen, die das Wort des Ausharrens auch festhalten, ganz besonders Mut und sagt ihnen, ich komme bald. Aber es gilt für alle Warngläubigen. Und bald, sagt einer, jetzt ist es schon 2000 Jahre gegangen seit der Offenbarung und es heißt da bald. Der griechische Ausdruck ist, und die alte Elberfelder erklärt das in der Fußnote, ist adverbial. Ich komme schnell. Adverbial heißt, das Wort drückt aus, wie das Kommen ist. Schnell, plötzlich. Ja, wenn wir denken, heute, aber wenn es geschieht um 22.19 Uhr, wir werden alle überrascht sein. Obwohl wir dann sagen, ja, wir haben heute Nachmittag noch davon gesprochen, 22.19 Uhr und es wird dann alles ganz schnell. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und werden dann verwandelt werden. Ja, so wird das gehen. Und dann möchte ich noch vorbereiten, was wir dann sagen sollen. Das ist wirklich jetzt der Schluss. 1. Korinther 15, Vers 54b. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? Also die, die schon verstorben sind, entschlafen sind, die werden dann aus den Gräbern hervorkommen und die müssen dann sagen, wo ist der Tod dein Sieg? Denn damals bei ihr, im Schweizer Hochdeutsch sagt man Abdankung, bei der Trauerfeier, offenes Grab, der Sarg geht runter und alle sind traurig. Und es sieht so aus, als hätte der Tod gewonnen. Aber die Gläubigen wissen, nein, der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und die werden herauskommen aus den Gräbern, wenn der Herr ruft, mit gebietendem Zuruf. Und dann müssen die sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Das war nicht das letzte Wort. Und die, die noch leben, wie wir jetzt, die müssen dann unbedingt sagen, wo ist der Tod dein Stachel? Denn der Tod konnte uns nicht ins Herz stechen und uns töten. Wir werden vom Leben ins Leben gehen. Aus der Schwachheit und Unehre in die Herrlichkeit und Ehre bei Gott. Ja, sollen wir hier verbleiben mit diesem Wort der Hoffnung und der Freude und der täglichen Erwartung.